Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Vater Magstrom-Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Sergeant Grabowski.
Oh. Ich bin Nico.
Und ich bin Strike Leader Dennis.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Episode Nummer 74, dem Badab-Malstrom-Komplex Römisch 23. Und wir, bevor wir jetzt mit Lore weitermachen, hauen wir jetzt mal wieder eine Adeptus Astartes-Folge oder Index Astartes-Folge euch um die Ohren. Und zwar, wie angekündigt, geht's heute um die Carcharodons oder wie Connoisseure des Genres sie nennen, die Space Sharks oder noch besser Carcharodons.
Carcharodons. Liebe Grüße.
Nein, Carcharodons ist schon...
Carcharodons ist eigentlich mein Highlight. Finde ich am besten.
Carcharodons ist
Beste.
Super.
Das ist, der Name ist Programm, ne?
Programm, ja. Ist
wer hat den nochmal etabliert?
Was?
Wer hat den nochmal rausgehauen? Das war doch jetzt
Stivo,
erst kürzlich.
Stivo war es.
Ja, genau. Stivo.
Klassiker.
Ja, wir fangen natürlich erstmal ganz Tobias-freundlich mit dem Butter-Progress an. Und ich würde den Anfang machen, dann läuft das hier nämlich der Liste entsprechend richtig ab. Wir haben sogar die richtigen Farben diesmal bekommen von Dennis, was ich sehr, sehr aufmerksam finde.
Ja,
das ist reiner Zufall.
Nicht ganz. Dennis hat ja eigentlich Orange immer gehabt.
Ja, aber ich habe nur einen Schwarz-Grau-Drucker und da liest sich Orange so schlecht. Deswegen habe ich mir Schwarz gegeben.
Ja, stimmt. Macht ja nichts.
Ja, ich arbeite weiter an meiner Tyrannenpalastplatte und das erste Sechstel ist quasi bereit für die Grundierung. Aber ich habe mir gedacht, ich baue erstmal immer zwei Sechstel fertig und dann bemale ich die batchmäßig auf einen Schlag, damit ich auch immer direkt ein bisschen was wegschaffe. Das sind auf jeden Fall die ersten drei Sechstel, sind auf jeden Fall auch mit Innenräumen, die zu bespielen sind und mehreren Ebenen. Das erledigt sich dann bei der zweiten Hälfte dieser Platte, also bei Sechstel Nummer 4 bis 6, ist es quasi nur oben bespielbar und dementsprechend bauen sich die Platten auch schneller. Denn diese Innenräume halten wirklich wahnsinnig auf, muss ich sagen, weil ich jetzt auch noch allen möglichen Nippes dafür ausdruck und bau und kitbashe. Ich habe zum Beispiel imperiale Cola-Dosenautomaten gefunden und die platziere ich hier und da. Und unserem OPR-Schlacht-Event am Ende unseres BMK-Events, beziehungsweise parallel dazu die große Schlacht, die abläuft, die wird ja viele Events haben, die auf diese Platte zugeschnitten sind. Und dementsprechend baue ich da ziemlich viele Easter Eggs ein und sehr thematische Räume und so. Und das hält alles ein bisschen auf. Aber wie gesagt, mit der schlimmsten von diesen Platten bin ich jetzt, glaube ich, bald fertig.
War schon ziemlich geil.
Ja,
cool. Hast du auch ein Badezimmer verbaut?
Nee, Badezimmer gibt's da nicht. Ich hatte erst überlegt, ich habe immer überlegt, wie ich das thematisch ansiedel, ne, und hatte erst immer so ein bisschen an diesen Harem aus Diablo 2 gedacht. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich auch diese Artworks, ich glaube von Major Kill sind die, als hat der das gemacht mit diesem großen Butt-Up-Ding. Auf jeden Fall da, wo es diese ganzen Fanmade Artworks zu gibt, das ist ja auch alles so orientalisch angehaucht.
Das war der, dessen Name man nicht nennt.
Ja, wir nennen ihn trotzdem. Komm. Wer war das?
Arch.
Arch war das, ja. Ja, also ja, die Lore-Videos von denen sind ja auch einfach wahnsinnig gut, ne, muss man einfach sagen.
Ja, irre.
Die Artworks auch ziemlich cool und das ist ja alles orientalisch und so. Da gibt's ja dieses geile Ding, wo diese ganzen Funktionäre, diese politischen Funktionäre da exekutiert werden. Und das ist ja auch in so einer Keminate oder so. Sieht auf jeden Fall super aus. Und da hatte ich erst an so einen orientalischen Touch gedacht und dann habe ich auch wieder so ein bisschen Abstand davon genommen, weil ich so wahnsinnig viel von diesem Sektor Imperiales Gelände habe und das gibt thematisch jetzt so ein bisschen das Bild vor, aber trotzdem wird das alles so sandsteinmäßig, wüstenhaft. Da werde ich auch diese geilen, getrockneten Alien-Pimmel da einbauen, die es bei einem 1-Euro-Laden unseres Vertrauens zu sehr günstigen Preisen gab, die man super als so trockene Wüsten Weltbäume benutzen kann und da mit sowas werde ich da so Alleen bauen und sowas. Ein Park wird es auch geben, so viel sei gesagt. Und dieser Park ist ein Park, der Erinnerung dient und der Park heißt, haltet euch fest, der Scharnelpark.
Oh.
Oh Gott.
Ja. Erinnert euch, wen sie uns genommen haben und so. Ja, auf jeden Fall, da bin ich gut zugange und arbeite daran, so viel ich kann. Aber solche Geländeprojekte sind halt ziemlich erdrückend, wenn du am Abend immer nur so 2-3 Stunden Zeit hast. Aber es geht voran auf jeden Fall.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Pause gemacht mit meiner Dschungelplatte, um einfach mal was anderes zu machen. Und das ist echt ein Zeitfresser, vor allem wenn du dann ins Detail gehst.
Ja, ja, absolut. Ja, also, aber wenn ich jetzt pausiere, dann weiß ich ganz genau, dass das wieder einpennt. Ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, pro Monat 2/6 fertig zu kriegen. Weil dann wird das auch ein Spaziergang bis zum Event, das alles hinzukriegen.
Also komplett fertig, meinst du dann, pro Monat?
Ja, genau, mal 2/3 pro Monat komplett fertig kriegen. Der Februar ist jetzt halb durch zur Zeit dieser Aufnahme und sieht ganz gut aus. Also, warum nicht?
Ja, nicht schlecht. Ja, ja. Also, was man an Fotos jetzt schon intern sehen konnte, da meterst du ja.
Ja, gut, könnt ihr alles auf meiner Instagram-Seite unter 77's Terror Fails habe ich als Story-Highlight, könnt ihr direkt in meiner Bio sehen. Also da sind alle Progress-Sachen drin, da kann man alles sehen, was ich bisher gemacht habe. Ja, zum Thema Gelände habe ich jetzt auch von Lönneberger die Bilder von seinem imperialen Kreuzer, den er da baut, von seiner Nova-Kanone inklusive Wartungsraum, haben wir erste Bilder intern bekommen. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist krank. Das ist wirklich heftig. Die werden wir auf jeden Fall posten. Wahrscheinlich sind sie zur Zeit der Aufnahme schon gepostet worden. Er will sich jetzt auch endlich einen Instagram-Account machen.
Okay.
Das ist auf jeden Fall bei Menschen wie ihm, die so viel Eigenleistung da reinstecken und wirklich von der Pike auf Dinge selbst 3D konstruieren. Wenn solche Leute das nicht mit der Öffentlichkeit teilen, halte ich das für eine große, große Schande und ein Riesenversäumnis.
Will der ein komplettes Schiff bauen?
Ja, der hat sich dafür einfach mal einen Raum gemietet, wo er das Ding baut. Der hat sich eine Werkstatt dafür angemietet.
Alter.
Ja, so als kompletten Spieltisch will er das bauen. Dann.
Ja, Wahnsinn. Ja, was machst du gerade so Schönes?
Maßstab 1 zu 3.
Ich baue gerade an unserer Taktika-Platte für die Taktika 2024. Also bin da am Kleistern, Malen, Schrauben, Hämmern, Bohren, was weiß ich was. Da geht's voran. So eine Wüstenhöhlenplatte wird das ja. Und also zum Zeitpunkt der Aufnahme baue ich sie ja noch. Also arbeite ich noch effektiv an ihr. Und nebenbei habe ich fast komplett meine Astral Claws Armee für unser BMK-Event gebaut. Und noch einiges an Podcast-Werbematerial, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen, was aber auch irgendwie vielleicht in den Butter Progress mit reinkommt, weil ich da unsere hauseigenen Butter-mäßigen Artworks auch für verballert habe. Also kann man das ja so gesehen irgendwie auch entfernt damit reinzählen. So, das ist so meins gerade. Ich stelle mir noch die ganz große Frage, soll ich die Höhlenplatte, ich will die nicht von oben so ganz glatt haben, so abgeschnitten, dass das nicht so aussieht wie so ein Querschnitt, ne, wenn ihr versteht. Einfach so, sondern dass halt die glatten Flächen oberhalb der Platte, die will ich auch noch ein bisschen strukturieren, irgendwie oder sonst irgendwas, vielleicht so ein bisschen, so ein paar trockene Gräser oder so da drauf pflanzen oder sowas, ich weiß es nicht, ob das mit Bepflanzung zu viel ist, des Guten, oder...
Ich würde Strukturpaste nehmen.
Ja, in Höhlen wachsen ja eigentlich nicht mal so viele
Pflanzen. Nee, nur so ein bisschen meine ich
vielleicht
jetzt.
Vielleicht an den Eingängen,
ja, also das.
Aber wenn du schon mal in der Höhle warst, da ist ja meistens nicht viel mit Pflanzen. Vielleicht so, wie heißt das? So Sachen, die selber leuchten.
Nein, ich meine ja nicht in der Höhle, sondern auf der Höhle, also auf der Platte. Nur so ein bisschen was fürs Auge. Das Auge ist ja auch mit. Aber dann könnte das auch wieder ein bisschen komisch wirken, als dass es nicht als Höhle
genau, das wird. Dann würde es ja auch wieder so aussehen, dass man auf den Wänden laufen kann und dass da keine Decke ist. Nee, ja. Würde ich lassen. Vielleicht am Eingang so ein bisschen dunkles, nasses Moos oder so ab und zu mal in den Ecken oder sowas. Aber so trocken.
Ja, nee, das kannst du ja so auch trockene, nicht machen. Weil es ist ja eine Wüstenhöhle. Ist eine
Wüstenhöhle, ne? Ja, vielleicht holst du dir auch noch ein paar von diesen getrockneten, geschrumpften Alien-Pimmeln von Action.
Ja, wie groß sind die denn?
4 Meter. Bis, ne?
Welche?
kommt aufs Alien an.
Welche? Da sind welche bei, die sind so groß wie ein Space Marine, aber da sind auch welche bei, die sind so groß wie ein Cyborg.
Ah, okay. Also ist, aber der Durchschnitt ist auch mit dabei und das ist auch vollkommen in Ordnung wahrscheinlich, ne?
Was?
Ich sag Durchschnitt, Durchschnittsgröße ist auch mit dabei, wo wir gerade von Alien-Pimmel gesprochen also. Haben. Nee, aber das passt da ja alles. Das, ja, aber okay, ja, weiß ja, ich
vielleicht,
nicht.
Ich bin noch auf der Suche,
ich habe auch schon nach Dateien geguckt.
Vielleicht drucke ich noch ein paar Pilze oder so. Das ist doch süß für eine Höhle.
Ja, das kann man machen.
Ja.
Oder hier diese, diese gigantischen, widerlichen Spinnen, die da irgendwie im Nahen Osten schon mal in so Höhlen hausen.
Ja, Spinnen, kann ich dir auch geben.
Diese Hühnerspinnen oder so, wie die
ich habe noch richtig viele Orks und Goblins von diesen Riesenspinnen. Es gibt doch diese Goblins, die auf diesen Spinnen reiten, davon habe ich noch ganz, ganz viele.
Ja.
Cool.
Sowas kannst du auch da mal einbauen.
Bäh.
Ja.
Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist mein großer Plan, das hell, alles sehr, sehr hell zu gestalten, logischerweise. Deswegen ist es ja ganz gut mit der Wüstenhöhle, dass es ja alles so beige, sandig halt farblich sich natürlich bewegen wird. Ich bin richtig gespannt, wie das dann hinterher wird. Also ist, wenn sie dann komplett fertig ist und auf dem Tisch steht zum Spielen, weil selbst wenn der Raum relativ dunkel ist, sollte man da drin eigentlich sehr gut sehen können, wenn das halt alles so hell bemalt ist, so sandsteinmäßig. So, da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das wirkt und wie das wird. So. Aber es macht auf jeden Fall mega Bock und es geht wesentlich schneller als gedacht. Also, gut, aber die Felder, die ich da baue, die sind auch ziemlich klein. Also von daher ist es auch überschaubar. Das sind ja nur 4 Platten, a 30 mal 30 Zentimeter. Das ist ja schon. Und dann auch eine Höhle, wo du nur Gänge hast. Also, das ist schon. Es ist überschaubar, aber es ist trotzdem mal eine interessante Sache, ja. Und das ist so der mein Progress ja. gewesen. So.
Ja, zur Zeit der Ausstrahlung habt ihr diese Platte ja auch schon auf der Taktika bewundern dürfen. Ja, ja, Nico, was geht bei dir? Bist du auch plattenmäßig am Start? Ich höre da immer sowas von Titan. Oder auch schon in Kommentarspalten verlangt, dass man deinen Titan mal sieht.
Ja, ich war auch überrascht, dass der in der Wochenshow, oder Quatsch, in der Planetenfolge nicht in der Slideshow auftaucht, aber dann
mache ich. Auch gewundert.
Mache ich nochmal ein hübsches Bild, nochmal ein hübscheres Bild von dem.
Ich war selber überrascht.
aber der junge Dude gehört halt nicht zum Butter Progress. Der Butter Progress ist gleich null, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja. Also, dann geht's zumindest schnell.
Richtig. Und dementsprechend kann ich eigentlich das Heft gleich an Dennis weitergeben.
Sehr gut.
So ist es halt. Das andere kriegt ihr dann in der nächsten Planetenfolge immer wieder mitgeteilt.
Ja, also ich habe tatsächlich mal wieder ein bisschen Butter Progress. Und zwar baue ich neben meinem Heresy Progress, ich bin immer noch mit meinen Iron Warriors dran, für unsere eigene Kampagne, die wir aber natürlich dann auch, also die Modelle werden wir natürlich auch für alle Sachen, die wir so in Hamburg machen, nutzen können. Und zwar baue ich da für den Shadow War gerade fleißig Nicht-Spieler-Charakter-Fraktionen. Also da wird es Ekklesiarchie, Inquisition und Tyrant's Legion geben.
Tyrant's Legion, geil.
Und da wird gerade viel getüftelt und gebaut und wir werden hier auch einiges davon spieltesten, weil es davon noch nicht so wirklich die Regeln gibt. Aber ja, gucken wir mal, wie weit das geht. Macht auf jeden Fall mega Bock, mal wieder einfach ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Green Stuff an irgendwelche kleinen Pimpfe dran zu klatschen und die ein oder andere Modell werde ich sogar mal versuchen, mal dann komplett selbst zu modellieren. Habe ich gestern auch mit einem angefangen. Aber da mache ich es mir einfach. Das werden so Kuttenträger und sowas.
Nice.
Cool.
Ja, schön. Klingt doch gut.
Das ging doch flott.
Ja, wollen wir mal ganz frech in die Folge starten?
Jo, wir haben viel aufzuarbeiten.
Nachdem ich, ja, Dennis hat ja schon relativ groß geschrieben, ne? Also.
Ja, das ist gut, auch jetzt kann ich ohne Brille.
14. Gucken.
14, genau, es ist 14.
Bei 14 9 Seiten haben wir erst die Ohren geschlackert, aber es geht ja tatsächlich. Mal gucken, ob wir die Schlachten heute noch mit reinnehmen oder ob wir die in einer anderen Folge behandeln. Vielleicht machen wir zwei Teile daraus. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Wir wollen heute auf jeden Fall über die Carcharodons und genau genommen über die Carcharodons Astra heißen sie ja doch. Ausgeschrieben auf Hochgotisch. Und die sind nach einem urzeitlichen riesigen Hai benannt. Und ihr niedergotischer Name sind die Space Sharks. Also es verhält sich so ein bisschen wie bei den Space Wolves mit Völker Fenrica. Nur, dass, glaube ich, die Space Sharks dieses Hai-Thema schon ziemlich abfeiern.
Ja, die Space Wolves ja gar nicht.
Die Space Wolves zum Glück überhaupt nicht. Also Wölfe sind denen ja sehr
fern. Die haben keinen Bock auf Haie.
Von der ganzen Thematik, Heraldik und generell dem Verhalten. Wollen coole Space Wikinger sein, sind aber leider nicht so coole Wölfe geworden. Aber das verhält sich bei den Space Sharks völlig anders, weil die haben sich mit ihrem Hai-Thema total abgefunden und sind da total cool mit. Ja, die kommen aus einer unbekannten Gründung, aber man findet auch ab und zu Angaben, dass es die verfluchte Gründung sei, wie auch zum Beispiel Lamentas, oder auch die 23. Gründung, also diese Sentinel-Beschützer-Gründung, wo auch die Star Phantoms draus entsprungen sind, würde natürlich rein thematisch total gut passen, zeitlich wäre das aber totaler Quatsch. Also entweder gibt es ein paar mehr Carcharodons, oder das ist halt völliger Blödsinn, weil man kann die Aktivitäten des Ordens bis ins 32. Millennium zurückverfolgen. Da hat halt zum Beispiel auch der War of the Beast stattgefunden. Da haben die zwar nicht teilgenommen, aber um das zeitlich einzuordnen, und ich höre das tatsächlich gerade, ich habe jetzt endlich mit der The Beast Arises-Serie angefangen. Übrigens perfekt damit anzufangen, wenn man gerade Siege of Terra durch hat, weil das schließt direkt daran an. Also es fühlt sich total homogen an. Weil auch am Anfang direkt erzählt wird, ja, wir sind ja in dem neuen 10.000 Jahren, die nach dem Bruderkrieg angefangen haben, bla bla bla. Aber nur so viel dazu bin ich gerade dran. Und in der Zeit sind auch die ersten Aktivitäten der Carcharodons zurückverfolgen. Genau. Was natürlich bedeuten würde, dass sie aus der zweiten oder dritten Gründung entsprungen sind. Oder den beiden Gründungen dazwischen. Also da gibt es ja viele Aufzeichnungen. Und wie es für Warhammer so typisch sind, ist auch vieles davon sehr schwammig. Was ja aber auch egal ist, aber in der Zeit sind zum Beispiel auch Death Eagles entstanden, die Charnel Guard oder die Minotaurs, alles völlige Menschenfreunde, super. Ja, würde auch total dazu passen zu diesen ganzen Forge World Orden, denn zumindest im Fall von den Death Eagles und den Minotaurs sind das alles Orden, wo an der Gensaat ordentlich rumgeschraubt und frisiert wurde. Ja, offiziell wurde inzwischen bestätigt, dass die Carcharodons ja Nachfolgeorden der Raven Guard sind. Also ich glaube, es war lange Zeit immer nicht so richtig schlüssig, ob es jetzt Night Lords oder Raven Guard sind, oder?
Ja, war beides irgendwie immer, man las mal dies, man las mal das, ganz viele Spekulationen. Ja, aber zumindest auf dem Papier, so auch so, ich sag mal, in-game auf dem Papier ist es jetzt bestätigt. So.
Ah ja, okay. Ja, also die haben halt diese super blasse Haut, die schwarzen Augen, was ja total für Nightlords oder Raven Guard spricht, aber Games Workshop hat inzwischen bestätigt, dass Raven Guard da die Ursprungsgensaat ist. Ja, genau. Und das Ganze ist lore-mäßig quasi rausbekommen, weil Tyberos hat eine Blutprobe abgegeben und Raven Guard wurde bestätigt. Ja, aber es wurde ja lange spekuliert und ich finde eigentlich, das alles so in so einer Schwebe zu lassen und das nicht zu aufzudecken, fände ich eigentlich, wäre der bessere Weg gewesen. Aber nur weil Tyberos Raven Guard ist, heißt das ja nicht, dass das nicht vielleicht doch ein Hybrid ist oder sowas.
Ja, oder wer weiß, wo er die Gensaat einfach irgendwie her hatte, ne?
Ja,
vielleicht
genau.
Hatte der so in seiner Knasttasche, hier kennt man ja von der MPU, ne? Hast du Pisse vom Nachbarn dabei.
Ja, geil.
Ich habe immer erwiesen,
Pisse vom Nachbarn
erwiesen dabei. Erwiesen ist es aber, dass erwiesen ist es aber, dass sie auf jeden Fall reine Ravengard-Gensaat haben. Also die besitzen sie auf jeden Fall. Und wenn man die besitzt, gehe ich eher davon aus, dass das auch irgendwo der Ursprung sein könnte, weil wieso solltest du sowas einfach mal rumliegen haben? Also das benutzen
halt, ja, vielleicht, wenn man so eine gewisse Sammelleidenschaft hat.
Und ja, stimmt, und da das haben wir ja. Das haben wir ja. Ja, da hast du wiederum recht.
Ja.
So Messi. Ja, und man liest Messi da halt auch im, genau. Nee, und man liest da halt auch im Zusammenspiel mit den Ashenclaws, die ja nun mal reinrassige, da kommen wir später noch zu ausgeführlich, aber die ja reinrassige Ravengard-Nachfolger sind. Und die reden da die ganze Zeit, also dass die da nicht noch Schlammblut genannt werden oder so ist alles, ne? Also das ist schon. da liest man dann halt wieder so ganz andere Sachen raus. Finde ich dann doch schön, dass Games Workshop sich da so ein Hintertürchen liest.
Jetzt muss ich gerade an Ashenclaw denken, der einen sprechenden Hut auf hat. Das ist scheiße.
Und oh, wahrscheinlich wurden sie dem Haus Ravenclaw zugeschrieben.
Ja.
Ravenguard. ganz einmal zugeschissen, ganz genau. Naja, aber es gibt ja trotzdem so Grund zu Spekulationen über die Gensaat der Kakaodons, weil es ja, wie ihr eben schon angeschnitten, halt Anteile der Nightlords Gensaat quasi aufweist mit den, also, oder Überschneidungen mit den schwarzen Augen und der fahlen Haut, ne? Und das alles und
völlige Gespräche Psychopathen mit dem Skriptor
Claws. Was denn?
Völlige Psychopathen im Kampf, die auf
ja, gut, klar, Terror ja, das gegen kommt noch mit dazu,
Zivilgesellschaft die irgendwie setzen, so.
Ja, gut, okay, gut. Also die haben ähnliche Vorlieben oder beziehungsweise Ambitionen, sagen wir mal Ambitionen, aber
ja. Und aber das würde bei Ravenguard ja auch
unterscheiden sich ja doch ein bisschen.
Genau. Und das würde ja, ich meine, das hatten wir ja auch in unserer Ravenguard-Folge, ich glaube in der ersten direkt, ne, dass diese zu Bruderkriegszeiten, die terranischen Ravenguard, das waren ja so, wie die sich ihre Traditionen und so, wie die sich verhalten haben, das waren ja im Prinzip das, was wir heutzutage so als Nightlords kennen.
Ja. Was da war ja,
Corvus Korax ja auch
echt Corvus nicht so begeistert von.
Auf jeden Fall. Im Gespräch mit dem Skriptor der Ashenclaws, der ist übrigens Nightlord, wird, und jetzt kommt es natürlich, wird T.
Kaurangi.
Ja, oh Gott, jetzt ist echt Knoten in der Zunge. Das ist auf jeden Fall der oberste Skriptor, also danke Dennis, das ist der oberste Skriptor der Kakaradons, der wird als seinen Bruder bezeichnet. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen so. Da kannst du jetzt halt rätseln, irgendwie meint er das jetzt im wahrsten Sinne so Bruder oder einfach nur Bruder so wie Kumpel oder wir haben hier so ein Ehrending am Laufen, weil wir ja alle Astartes sind quasi und deswegen ist jeder Astartes mein Bruder gedöns. Das lässt ja so ein bisschen Spielraum für Eigeninterpretation, möchte ich mal meinen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Punkt. Also mit dem Skriptor das. Und aber auch im Umgang mit anderen Ashenclaws merkt man, dass mit denen halt, beziehungsweise mit ihrer Genseite halt irgendwas nicht so ganz richtig ist oder nicht halt so ganz stimmig ist. Das ist schon so ein bisschen so, naja. Und abseits von jeglichen Spekulationen gibt es allerdings auch was Handfestes. Das sind dann halt neben der leichenblassen Haut, wie André eben schon so schön sagte, und den schwarzen Augen haben wir ja, das kennen wir ja auch von der Ravenguard, wenn die dem Sable Brand erliegen, zum Beispiel, fehlen denen zusätzlich auch noch die Badger-Drüse, beziehungsweise die Badgers-Drüse
sind ja hast du, zwei. Hast du auch wieder Säbelbrand, wieder ganz schlimm Säbelbrand.
War gestern bei Moni, habe ich Säbelbrand gekriegt.
Die Jungs von der Frittenranch nennen mich auch Jeff.
War das nicht Chef?
Ich weiß nicht, was er sagt. Chef oder Chef?
Ich glaube, er sagt Chef.
Ich glaube, er sagt Chef.
Glaube ich. Also,
wer jetzt? Ich kenne nur Jeff. Ich okay, heiße gut. Jeff.
Also der Oberskriptor sagt Jeff. Okay.
Egon.
Kriegen wir das hin?
Sag einfach Egon.
Jeff Kowalski. Egon,
der Oberskriptor.
Der Egon Kowalski, der hat ja auch so Hautverknöcherungen um die Augen. Vielleicht ist der auch hat der angespitzte Zähne? Ja, ich weiß nicht.
Aber den Körper eines auf jeden Fall Raven Guard.
Ich glaube,
verknöchert um die Augen. Es könnte also irgend so ein Larry von den Black Dragons vielleicht sein. Oder so. Wer weiß
ja
schon.
Weiß auch nicht. Das Schlachtschiff Frittenranch.
Aber wo wir gerade bei knorriger Haut sind hier von dem ollen Larry da, ist halt auch so, dass sich bei den Kakarodons halt die Haut verändert. Die Oberfläche der Haut wird halt so schuppig.
Etwa wie bei einem Hai?
Wie bei Fischen.
Ja.
Nee, nicht wie bei Haien. Nee, weil
Haie haben ja so glatte Haut. Ich glaube, die cremen viel.
Nee. Haie haben gar keine glatte Haut. Das ist halt wie richtig krasses Sandpapier. Ah. Haihaut. Da spricht der Sattler und Kenner. quasi tatsächlich.
Der Meeresbiologe.
Eine Fischhaut, also Fischleder quasi, ja. Gibt's ja auch. Das,
der Hai-D-Perverse.
Als hättest du so kleine, ganz dünne...
Der Hai-D-Perverse.
Keine Ahnung, wie so Plastikscheibchen oder so.
Ja.
Gegen die man gegenstreicht halt, also wenn man die gegen den Strich einmal so rüberfasst, also wie so kleine so Permutplättchen oder sowas, keine Ahnung. Und halt natürlich mit der Richtung ist es halt extrem glatt und bei Haien ist es halt so wie also richtig krasses Sandpapier halt, ne? Also das ist wenn du da einmal zu schnell mit dem Finger rüberziehst, glaube ich, dann hast du ihn gleich ab oder beziehungsweise offen.
Hat Ähnlichkeiten mit dem Klopapier so, von Chuck Norris.
Aber so Sonnehaut haben die nicht, also so ungefähr, die werden wie Fische.
Ja.
Ja.
Ja, die kriegen so schuppige Haut, die auch schillert.
So eine schuppige Oberfläche. Aber schuppige Oberfläche können natürlich auch heißen, dass sie einfach eine verdammt schlechte Kopfhaut
haben. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, die haben einfach die haben Säbelbrand und Schuppenflechte.
Säbelbrand und Schuppenflechte, wir sind Kakaodons.
Wenn du blub, quasi blub. Nie die Rüstung ausziehst in 10.000 Jahren, da passiert sowas. Ja. Ne? Ja. Ich habe hier Schorf, kann ich mal gucken.
Die versuchen mit ihrer überkrassen, kriegsmäßigen Kämpfer, Kriegerart, bla, versuchen die einfach das zu überdecken, dass sie halt so richtige Vorstandsvorsitzende vom Nerdclub 10.000 sind mit Schuppenflechte und allem Schickilacki, das dazugehört.
Säbelbrand, ne? Und Schuppenflechte, wir sind Imperators Beste.
Wir sind Imperators Beste.
Wir sind Haie, keine Hechte.
Wir sind Haie, keine Hechte.
Oh, also, weiter mit den Space Arm. Oh.
Wie gut, dass ich Weißwein trinke.
Das kannst du dir zwischen. Das bitte merken und einen Aufkleber draus machen.
Ich warte, ich reiß mal auf.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und eine weitere Eigenart ihrer Gensaat scheint ein Drang zur maßlosen Gewalt zu sein. Ne? Das wurde ja auch schon eben angeschnitten am August. Und das ist ja für Astartes auch eigentlich gar nichts Neues, so dass die auch Bock auf Zinner, also Bock auf Schläge haben und gerne mal so auf Zinne sind. Aber in dem Ausmaß ist es dann doch eher selten zu sehen, dass die halt so à la Captain angepisst durch die Weltgeschichte marschieren. Halt, ne? Und dieser Drang ist auch als Blindheit bekannt, bei denen intern zumindest. Und um dieser Blindheit nicht zu erliegen, üben sich die Space Marines halt in so krasser Selbstdisziplin und diversen Meditationen, wie dem Starren in die Leere mit offenen Augen. Das ist halt geil, macht man ja, ne? Kennt man ja. Von Haien auf jeden Fall, die das ja auch machen. Mit ihren schwarzen Klüsen glotzen die einfach so durch die Gegend. Keine Ahnung. Und aber in der Schlacht lassen sie dann diese Selbstdisziplin völlig links liegen, schmeißen die im wahrsten Sinne über Bord und begehen halt schlimmste Massaker, ne? Also mit dem Kettenschwert im Anschlag und Abfahrt. Und vor allem, wo immer die halt wirklich von der Leine gelassen werden oder losgelassen werden halt, ne? Also die Selbstdisziplin haben die knüppelhart drauf. Das läuft wohl richtig gut. Nur die haben halt auch so einen Todmannschalter dafür, wenn es halt zum Kampf kommt. Also so verstehe ich das. Und wenn es halt losgeht, Schalter umlegen und schon ist halt Abfahrt Massaker auf Ehrenbasis. Ne?
Gib ihm. Geht's rund. Genau. Und kommen wir zu denjenigen, die den genetischen Fluch dank der Meditation nicht ganz so im Griff haben, beziehungsweise vielleicht das Ventil der Schlacht nicht ausreicht, um da wieder so ein bisschen in die Selbstdisziplin zu rutschen. Da gibt es halt tatsächlich, ja, da gibt es auf jeden Fall drei Stadien. Tatsächlich kategorisiert könnte man sagen in 1, 2 und 3, weil drei Stadien. Das erste Stadium ist natürlich halt so das dezenteste, sag ich mal, wie es auftreten kann. Und zwar, also diese Blindheit. Und zwar werden die auf einmal sehr formell, die Marines, die dem anheimfallen. Sie ziehen sich halt aus der Gesellschaft ihrer Kollegen zurück, gelten ja insgesamt schon nicht so wirklich als...
Tragen nur noch Anzüge.
Die stehen auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt in dem Licht da, dass sie sehr gesellig seien, aber die sind dann halt nochmal so richtig ungeselliger.
Und die stehen auf einmal auf sie.
Ja. Die spielen in ihrer Kaschemme mit der Wii ganz viel alleine, auch so angeln spielen die dann. ziehen ja die größten Hechte an Bord, ganz genau.
Shark.
Spielen
Fischwitze, geil. Spielen
Shark Attack und sowas. So ziemlich jeder, der sie anspricht, der halt, den sprechen sie halt förmlich im Hochgotischen an. Und die können natürlich auch Niedergotisch sprechen, auch mit allen anderen, aber die sprechen dann gezielt Hochgotisch wirklich nur noch widerwillig das Niedergotisch. Stadium 2, da fallen, ich sag mal, das wie vorhin schon erwähnt, wenn sie halt in dieses aus dieser Selbstdisziplin rausrutschen und sich in der Schlacht hingeben, das tun die halt auch. Also erstmal reden die sowieso weiterhin im Hochgotisch, sag ich mal, und dann in der Schlacht fallen die halt in so eine Art halt Koma und schlachten so ziemlich alles, was Gegner ist, ab, egal wie sinnig oder unsinnig es ist. Soll heißen, selbst wenn der oberste Führer eines Planeten, der erobert werden soll, oder irgendein wichtiger Informant dasteht und eigentlich gute Einblick in die Hintergrundinformation geben könnte, die werden einfach gnadenlos niedergemacht, und weil die sich einfach nicht mehr bremsen können. Die sehen halt nur noch Hass auf alles, was nicht dem Imperator dient, und somit Xenos, Ketzer, alles wird niedergemacht. Kommen wir zu Stadium 3. Und das passt, finde ich, ganz gut von der Bezeichnung her. Stumm wie die Tiefen. Also die tiefste Tiefsee ist halt auch ein Ort der absoluten Einsamkeit. Und genau das machen die Marines, die in Stadium 3 angekommen sind. Die meiden wirklich den kompletten Kontakt zu auch nur irgendjemanden ihres eigenen Ordens. Und tauchen auch nicht jetzt, sag ich jetzt mal, alle sammeln auf dem Appellplatz zur Truppvorstellung oder was auch immer. Machen sie nicht. Die meiden ihre Trupps, denen sie zugewiesen sind, können das auch nicht mehr. Das merken natürlich ihre Brüder. Und somit gibt's eigentlich, wenn nur noch so Solo-Missionen für die sie halt alleine durchführen, weil die schotten sich so dermaßen ab, und für die gibt es halt auch eine Bezeichnung in den Kompanien, und zwar werden sie die Schwarmlosen genannt. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die sich halt davon erholen können oder halt als Schwarmlose dann halt auf Solo-Mission oder in ihrem Rauschzustand halt dann irgendwann sterben. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Also, wie ich das verstanden habe, sind die dann durch, ne?
Die Sinn machen.
Bitte?
So wie ich das verstanden habe, sind die dann durch, ne? Das ist ja, dann ne? So, jetzt nicht so Todeskompanie, aber ne, die sind dann weg, ne? Also, das ist ja auch mit dem Sable Brand, das ist ja im Prinzip so eine sehr intensive Form davon, sag ich jetzt mal, ne? Was dann halt auch bei den Raven Guard ist.
Ja,
nur,
ja,
dass,
genau,
dass die Kakadons halt von Anfang an die schwarzen Augen haben. Und die verlieren sich dann da halt komplett drin, ne? Also die sind dann weg.
Ja.
Kommen wir zu den Ordensfarben. Ich habe jetzt zwar noch gedacht, irgendwie, man könnte noch was zu den besonderen Ordensmitgliedern sagen. Da gibt's halt auch so ein paar, wie zum Beispiel Bael Shah, der ziemlich geil ist. Tiberos haben wir im letzten Mal schon mal drüber gesprochen. Und ich hatte mir noch den, der vorhin schon mal angesprochen wurde, den obersten Skriptor aufgeschrieben, den T.K. Urangi. Aber um den jetzt ausführlich zu besprechen, das ist im Prinzip eine eigene Folge, weil es zu dem wirklich viel Lore gibt, ne? Es ist da einfach nur gesagt, also es ist halt der oberste Skriptor. Es wird gesagt, dass das einer der ältesten Kakadons ist. Also der muss wohl so alt sein, dass er mindestens dritte Generation nach Gründung des Ordens ist. Was den, soweit ich weiß, mal wieder zum ältesten Space Marine, den es gibt, machen würde.
Ne? Das ist einfach so dumm, ne?
Ja.
Also was man den Kakadons aber nachsagen kann, ist ja nun, dass die Skriptoren eine besondere Stellung innehaben, weil die ja so, ich sag mal, imperiumsfern agieren. Skriptoren sind halt eine absolute Seltenheit zu finden so weit weg vom Imperator. Und deswegen wird er wahrscheinlich extrem gut behütet und beschützt oder mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Da gibt es ja die Juvenor-Behandlung. Vielleicht gibt es sowas auch für Space Marines oder so.
Aber weiß ich gar nicht mal, ob das bei Space Marines wirklich nötig ist, weil die die machen halt schon irgendwie immer weiter, ne?
Ja, also, ja stimmt schon.
Es gibt ja ein paar älteste Space Marines, die es überhaupt so gibt. Und da ist ja irgendwie außer bei wie heißt er hier von Dante, der ja quasi jetzt Juvenor gekriegt hat durch seine Primaris-Werdung, habe ich da zumindest nie davon gelesen, dass es mal irgendwo nötig wäre. Ne? Allerdings hast du es bei den Carcharodons schon, dass die aufgrund ihrer ewig langen und weiten Reisen ja auch viel in Stasis verbringen. Das hält natürlich auch irgendwo jung. Wobei auch da gesagt wird, das könnte man auch hier bei den Stadium 3 Verlorenen da noch mit einfügen, die gehen auch nicht mehr in Stasis. Also die bleiben einfach wach und gucken mit offenen Augen, starren die einfach sabbernd in die Leere. Der Grund, warum ich mich ursprünglich in die Carcharodons verliebt hatte, war das Farbschema. Das war für mich eine ziemliche Neuheit, dass man da einfach also Space Marines hat, die ja sonst gerne mal sehr farbenfroh sind. Und ich schlug diesen, wo habe ich den das erste Mal gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher auch im Zusammenhang mit dem Badabkrieg und sehe da Space Marines in Grau. Grau und schwarz. Und das dachte ich mir so, boah, das sieht aber mal cool aus. Und das passt ja wieder in dieses von Forge World präferierte, in diesen Look. Ne? Die haben ja viele Orden, die dann so sehr desaturiert sind, sagen wir mal. Ne? Also nicht so krass leuchtend. Wir haben ja auch die in Grau noch die Red Scorpions zum Beispiel. So ist es dann halt auch bei den Carcharodons. Die tragen halt schiefergraue Rüstungen mit schwarzen Schultern und schwarzen Augenlinsen. Die Helme sind auch schwarz bei denen. Aber das die Gesichtsmaske wieder hell. Das Ordenssymbol zeigt einen weißen, eingerollten Hai, so seitlich, der einen Halbmond bildet. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Halbmond und Kreissäge irgendwie so ein bisschen. Kompaniemarkierung tragen die nicht. Die Spezialisierung, ne, also hier so Tactical oder Assault, sowas findet man schon bei denen. Und das ist aber in Abwechslung mit einem Mix aus wirbelartigen und geometrischen Verzierungen, die sogenannten Exile Markings. Und das sind im Prinzip Maori Tribals, ne, so wie man sie kennt und liebt. Finde ich sehr, sehr schön. Umgesetzt eigentlich in so offiziellem Artwork, weil es ist irgendwie sehr unaufdringlich und wirkt irgendwie in den seltensten Fällen komplett überladen, im Gegensatz zu diesen ganzen aufgeklebten Haifischflossen und was man sonst noch so findet.
Ja, ich wollte es gerade sagen, da wird ja gerne auch mal irgendwie so eskaliert, ne? Aber weniger ist da dann echt mehr. Ich finde das auch ganz, ganz geil, wie hier Lukas zum Beispiel seine Carcharodons angemalt hat mit den mit diesen Markierungen, mit diesen Maori-Tribals, sag ich mal. Ja. Das ist ja auch sehr dezent. So, sieht aber total geil absolut aus. Also finde ich, das passt ja.
Absolut. Auch diese, also ich habe eigentlich nur im Kopf, dass der Tekaurangi, der trägt um seine Halsberge rum ein riesiges Haifischmaul. Aber so ist Knochen davon.
Ja, ja, genau. Halt, ne?
Aber ansonsten ist das in erster Linie, das ist ein sehr schmuckloser, schlichter Orden, weil die halt auch so, um halt nicht sich da komplett in ihrem Rausch da zu verlieren, in erster Linie schon Askese üben und dementsprechend wird da gar nicht so viel, abgesehen von diesen wirklich stark individualisierten Tribal-Malereien und wie heißt denn das? Gravierungen und sowas gearbeitet. Aber ansonsten sind es schon sehr sehr glatte Rüstungen. Wir sehen sehr...
Wobei der Tekawangi legt natürlich auch Wert darauf, neben seinem fetten Haimaul, was er da um den Hals trägt als Trophäe, der trägt ja auch eine blaue Rüstung, also so typisch für das
Griff. Ja, genau.
Also da legen die ja schon Wert drauf dann ja scheinbar, ne? Dass sie dann halt auch mit den, ich sag jetzt mal, vorgesehenen Farben oder vorgeschriebenen Farben, wie auch immer, ihre Ränge da kennzeichnen, schätze ich mal dann. Oder? Weißt du, ob das nur so ein Einzelteil
ist? Da habe ich zu den anderen Spezialisierungen nicht so gefunden, tatsächlich.
Deswegen nämlich.
Also auch in dem, ich lese ja immer noch an dem The Outer Dark, und da kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass da irgendwie bis jetzt mal ein Apothekarius beschrieben worden wäre, der in Weiß unterwegs ist. Wundert mich tatsächlich auch ein bisschen, dass die dann ihre Skriptoren in Blau rumrennen lassen, weil, wie gesagt, auf der einen Seite halten die sich weder an den Codex Astartes großartig, noch an irgendwelche anderen Sachen. Wie gesagt, die haben ja nicht mal irgendwelche Kompanie-Unterteilungen so richtig. Und das sind halt, also die kommen halt aus der Zeit von kurz nach dem Bruderkrieg. Und im Bruderkrieg hast du es halt auch noch nicht, ne? Die werden ja, wie gesagt, zweite, dritte Gründung, die werden gegründet und hauen halt von da an, die verschwinden ja sofort aus sämtlichen Aufzeichnungen und sowas. Warum das dann übernommen wurde, ist wahrscheinlich entweder nicht überdacht oder halt eins der vielen Mysterien, die dieser Orden.
Ja, so, aber mit ab der zweiten Gründung hat ja Gilliman den Codex Astartes auch quasi den nahegelegt, ne? Also da mit den farblichen Markierungen würde ja schon irgendwie passen. Vielleicht soll das ja auch zeigen, dass er so alt ist und quasi das noch als Überlieferung sogar mitbringt.
Das kann natürlich gut sein, ja.
Das ist ja noch so ein Anzeichen dafür. Ne? Ich finde das auf jeden Fall sehr interessante Info zu dem Charakter auf jeden Fall. Ist ja auch so, das fügt sich so, für mich hat sich das ganz gut, diese Info mit der Rüstung hat sich für mich ganz gut in dieses Gesamtbild eingefügt, wenn es jetzt um die Spekulation geht, wann, also von wann sind sie? Mhm.
Rüstung, wo wir gerade dabei sind. Also wir sehen, da es die schon seit einer Ewigkeit gibt, sehen wir im Prinzip ein buntes Sammelsurium von Servorüstungen, halt auch sehr viele altehrwürdige Varianten. Das sind wirklich keine Seltenheiten. Und auf manchen Rüstungen prangt sogar noch der ein oder andere Blitz aus Bruderkriegszeit oder aus vor der Bruderkriegszeit. Ne? Also Blitze sind ja, ist ja großer Kreuzzug. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Mark V Rüstungen. Die sind in sehr großer Stückzahl vorhanden, was natürlich nicht verwunderlich ist, weil so wie was unter Mark V ja zu verstehen ist, das ist ja auch in der anderen Folge schon mal angesprochen worden, ist ja im Prinzip nur ein Amalgam aus irgendwie zusammengesetzten Rüstungen, weil man es halt musste. Ne? Also sie sind ja erfunden worden, quasi noch auf Istvan, um ganz schnell sich behelfsmäßig seine Rüstung zu reparieren, während der Feind auf einen einstürmt. Das wurde dann ja sogenannte Mark V genannt. Heutzutage kennen wir die ja unter diesen Rüstungen mit diesen ganzen Nieten drauf, mit diesem sehr böse aussehenden, an den aktuellen Mark VII erinnernden Helm mit den Nieten auf der Stirn und den außenliegenden Schläuchen, was bestimmt eine total gute Idee ist. zu dem Farbschema, das wir heutzutage so kennen, gibt's halt noch aus dem Rogue Trader Buch ein alternatives. Und das ist ziemlich wildes Tarnschema in Gelb mit dicken schwarzen Flecken, die wie Dornenranken anmuten. Kann man googeln, oder falls sich jemand mit der Dornian Heresy beschäftigt hat, da tragen das im Prinzip genauso auch die Imperial Fists. Ja, auch schönes Fanprojekt.
Ja, in dem Trader-Ding ist ja aber auch das Farbschema, was jetzt noch aktuell ist, auch nochmal drin von Caradons, aber auch mit rotem Streifen auf dem Helm.
Genau.
Und genau.
Genau. Ja, der obligatorische rote Streifen, den sehen wir ja bei vielen Farbschemas aus der Zeit. Ja,
aber das war auch das damals schon das Standardfarbschema der Caradons. Und dieses Gelbe wird halt auch direkt als Dschungeltarnschema, glaube ich, angegeben, ne?
Ja. In den Schwefeldschungeln von Kotzreiz 5.
Ja, das ist es gibt ja, ich glaube, das ist von so Russen mal so ein Badab War Erweiterungsbuch, so ein Fanmade-Ding mit ziemlich farbenfrohen, wilden Artworks, wo auch sehr viel neues Lore reininterpretiert wurde, wo Huron irgendwelche Dämonenhunde hat und irgendwie das Tiger Claws Schema trägt. Das ist so ein ganz wilder Mix alles. Und da wird tatsächlich dieses Dschungeltarnschema als Tarnschema für die Tranquility-Kampagne angegeben. Aber das ist, glaube ich, auch von denen da rein interpretiert. Ich glaube, das wurde so von GW damals zu Rogue Trader-Zeiten nicht so benannt.
Okay. Ja, zu der Zeit haben wir halt auch noch ein anderes Ordenssymbol. Und zwar ist das ein schwarzer Hai mit weit aufgerissenem Maul auf weißem Grund und zwar frontal. Dadurch sieht er halt im Prinzip aus wie ein dicker schwarzer Punkt mit, wo ein Kind ein Gesicht reingemalt
sieht
hat.
Sieht aus wie so eine Super Mario Kanonenkugel irgendwie.
Ja, volle Pulle.
Ja, ich wollte gerade sagen, ganz
also genau. Richtig hässlich, aber hat natürlich trotzdem irgendwie seinen Charme.
Ich habe so ein Killteam gebaut und bemalt.
Finde ich super. Solche Sachen sorgen natürlich auch wiederum für Spekulationen, dass es sich vielleicht sogar um zwei unterschiedliche Orden handeln könnte. Ne? Wird immer mal wieder hier und da ein bisschen aufgegriffen, dass irgendwie Space Sharks, aber ich glaube nicht. Also ich meine, wir haben halt Rogue Trader, da sind halt die beiden Farbschemas mit drin. Gehen wir mal davon aus, dass es ein und derselbe Orden ist. Vielleicht einfach ist das eine nur ein veraltetes Ordenslogo und die haben sich irgendwann gedacht, komm hier Bruder T. Mauro, der Dritte. Den Super Mario Bomben-Logo Knilch hier designt hat, der ist mittlerweile tot. Auch schon was länger. Machen wir mal was Zeitgemäßeres,
ja, oder? Aber ich meine, was den Butter War angeht, hat ja Forge World das extrem aufgebohrt und auch viel geretconnt und hinzugefügt. Ne? Ich meine, die Astral Claws gab es damals gar nicht und die sind laut Forge World dann ja einfach der Orden, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass dieser Konflikt überhaupt entsteht, und die gab es einfach im Original Butter War nicht. So. Da gab es ja nur die Tiger Claws und so haben sie es ja alles aufgebohrt und verbessert und vertieft. Das war super.
Ja, eben verbessert, ne? Forge World. Super.
Ja. Ja,
auf jeden danke, Fall. Danke dafür. Letztendlich haben wir dann noch eine Eigenheit, und zwar finden wir die bei den Terminator-Veteranen. Und zwar werden die Red Brethren genannt. Die tragen halt auch ihre Rüstungen in Grau, allerdings sind da die X-Hile-Markings in Rot gemalt. Da habe ich aber tatsächlich kein offizielles Artwork zugefunden, in dem das so ist. Aber das muss ja auch wiederum nichts heißen. Und dazu heißt es natürlich mal wieder so, dass sie ihre Rüstung niemals ablegen. Aua. Das gibt wunde Stellen.
Richtig fischig da drin. So.
Finde ich als Lore-Zusatz immer ein bisschen bescheuert.
Aber also, es ist irgendwie, dass sie es niemals ablegen.
So wie das ja. Ja, ist schon so edgy und so.
Ist ziemlicher Quatsch, ne? Ist
schon ziemlicher Quatsch.
So, wenn die alleine in ihrer Zelle sind und dann so, ja. Dann klingelt's und dann so, klein Moment, ich hab hier noch, ich muss kurz den Ofen ausstellen, schnell die Rüstung an.
Ich hab die noch nie abgelegt. Schnell
die Rüstung
an. Ja. Dafür, dass du die noch nie abgelegt hast, riechst du aber verdammt gut, mein Lieber. Kommen wir zur Ordenskulturtasche. Die Carcharodons, ja, die fliegen eine einzigartige Kultur, die geprägt ist durch spirituelle Überzeugung. Dieser ganze Glaube.
Spirituosen.
Viel Spirituosen bringen gerne mal zwei halbe Liter Bier zum ersten Date mit. Ja.
Dings. Küstennebel können wir trinken, glaube ich, gerne.
Küstennebel, lecker. Hier Lütje Minze aus Lütjenburg ist auch so ein sehr starker Pfefferminzlikör.
Ja, Gaumenschmaus.
Die sind halt sehr tief in so einer, also dieser ganze Glaube ist sehr tief in so einer Mystik verwurzelt und ist schon so pagan anmutend, würde ich mal sagen. Also der Imperator ist als Rangu, der Vater der Lehre, bekannt. Während der Vergessene, der die Carcharodons ins Exil geschickt hat, als zentrale Figur in ihrer Glaubensvorstellung gilt. Ja, der Kreuzzug der Carcharodons wird erst mit der Rückkehr des Vergessenen enden. Ja, das klingt auch alles sehr nach Ashenclaws. So mit ins Exil schicken und die Rückkehr des Vergessenen und lalala, klingt auch alles viel nach hier nach Korax. Kann man da sehr gut reininterpretieren, finde ich. Ja, Dennoch wurde das nie beim Namen genannt. Also die genaue Identität oder die Natur des Vergessenen ist halt in den ganzen Überlieferungen und sowas sehr, sehr vage und sehr mysteriös. Und ja, ja, aber mit dem Bestätigen der Ravengard-Gensaat ist das ja schon etwas. Und dann sind die Carcharodons ja auch wirklich so ein Fanlieblingsorden, würde ich mal behaupten. Und also für die Zukunft von Warhammer 40.000, ich meine, die werden nach und nach jetzt wahrscheinlich alle Primarchen aus dem Hut zaubern, was ich für katastrophal halte. Aber ja, also wenn sie das miteinander verknüpfen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann passiert. Ja, laut ihrer Überzeugung hat der Vergessene halt die Carcharodons auf so einen ewigen Kreuzzug geschickt, während der Imperator noch unter den Menschen wandelte. Das spricht ja auch alles für Ashenclaws, so, ne? Und dieses Edikt des Exils wird erst aufgehoben, wenn der Vergessene zurückkehrt und der Kreuzzug der Carcharodons in der Dunkelheit wird enden. Ja, aber einige Carcharodons zweifeln halt dran, dass das jemals geschehen wird. Ich meine, wenn du da schon irgendwie 8000 Jahre durch die Gegend hüpfst und das immer noch nicht eingetreten ist, das ist ja auch alles mehr Mythos und Legende.
Also TK Orangi geht auch davon aus, dass das nicht mehr passieren wird.
Ja.
Einer seiner Spitznamen ist übrigens der Bleiche Wanderer. Und falls wir uns da erinnern, die Terra Ravengard haben sich früher auch so genannt.
Ah, siehst du wohl. Ja, ja, der Vergessene, das deutet halt darauf hin, dass das eine Figur ist, die entweder aus der kollektiven Erinnerung der Menschen ausgelöscht wurde oder bewusst im Dunkeln gehalten wird. Und ich meine, bewusst im Dunkeln gehalten wird, oh, ist ja auch, wir hatten ja eine wahnsinnig tolle Ravengard-Folge, wer da nochmal reinhören möchte und sich das antun will. Meiner Meinung nach eine der schlechtesten Auskopplungen bisher, die wir hatten. Aber wer das nochmal hören möchte, da haben wir auch ein bisschen über Korax gesprochen und ja.
War das so schlimm?
Ich fand die Folge wirklich nicht besonders gut. Aber
hey. Dann habe ich es wahrscheinlich verdrängt.
Ich glaube, wir hatten alle zu viel getrunken.
Nein.
Könnte wirklich sein. Nee, aber ja, deutet schon auf Korax hin und mit Ashenclaws und Verbannungen und so, das ist auch alles, hat man alles schon mal irgendwie gehört, ist auf jeden Fall super edgy und super mysteriös, was bei den Carcharodons so abgeht.
Voll, voll. Ja, und der religiöse Glaube an diese Figuren hat den Orden durch die 10.000 Jahre seines Exils zusammengehalten und die Loyalität zum Imperator gesichert. So, ne? Die Figur des Schattenherrn, der das Buch jenseits des Sternenschleiers schrieb, ist ebenfalls Teil ihrer Folklore.
Das ist halt wieder alles nur so Zeug, das irgendwie so angedeutet wird und nichts dazu wird irgendwie weiter ausgeführt, ne? Was ich geil finde. So ein bisschen ja auch, hat sich GW auch so ein bisschen bei H.P. Lovecraft, glaube ich, abgeguckt, ne? Da ist ja auch viel, was da immer so alles brodelt so im Hintergrund und irgendwie so, ja, was ist denn das jetzt?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, bis zu einem gewissen Teil ist das vollkommen in Ordnung, das fühle ich auch so, aber wenn es zu doll ist, also zu viel angedeutet, von wegen so, der Hennis hier unterwegs und der macht da sein Ding, aber eigentlich weiß keiner so richtig und das könnte sein, dass, also wenn es zu viel davon ist, dann denke ich mir auch so, ja, okay, gut, dann fühlt sich das so ein bisschen so an wie, da hat irgendwie ein 13-jähriger Edgelord mit sonst was 100-mal angefangen zu versuchen, dieselbe Geschichte zu schreiben, nur immer mit einem anderen Start oder sowas. Ich weiß auch nicht. Ne? Und naja, aber nee, cool ist es auf jeden Fall schon, ja. Und die Carcharodons verwenden auch eine Reihe ordensspezifischer Ausdrücke für ihre Ränge, die halt bei anderen Orden nicht so auftauchen oder generell nicht auftauchen. So ist der Titel des Ordensmeisters zum Beispiel Shade Lord, während Captain durch Company Master ersetzt wurde. Und Sergeants werden Strike Leader genannt, so zum Beispiel. Das finde ich persönlich irgendwie cooler als Sergeant. Das klingt so nach so Team America mäßig. So jetzt gibt's auf dem Kopf irgendwie keine Ahnung Strike Leader. So ganz was Besonderes oder was?
Und du als alter Ravengard-Konnoisseur, bisschen Trivia. Welcher Ravengard nannte sich denn der Shade Lord?
Warte mal, das war der hat auch noch so ein ganz altes Zinnmodell gekriegt von GW. Hatte der doch.
Ist das nicht der aktuelle Ordensmeister?
Ist nicht
Das ist doch Shrike gewesen, oder nicht? Der Shade Lord, der sich Shade Lord
genannt hat. Das war der Legionsmeister während der großen Kreuzzüge. Das war Arkas Fall.
Arkas Fall,
Der ist ein bisschen älter als Shrike.
Ja, gut. Schande über mich.
10.000 Jahre
geblieben. Ungefähr.
10.000 Jahre.
Das zählt doch gar nicht. Ja. Bist aber auch kleinlich heute.
Ja, was sind 10.000 Jahre gegen eine Ewigkeit? Aber ja, genau. Ne, aber da haben wir schon wieder eine Ravengard-Referenz natürlich.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Die normalen Astartes bei denen haben auch ganz coole Namen. Das sind dann die sogenannten Void Brothers. Das klingt auch ganz cool eigentlich. Und dazu gibt's halt auch noch wie eine Boyband eigentlich, ne? So ein bisschen.
Wir sind die Void Brothers.
Hey, wir sind die Void Brothers. Okay.
Könnte auch so ein 90er Jahre englischer so Bristol Sound Kollektiv sein irgendwie.
Ganz ehrlich, ich würde sie mir anhören.
Nico sitzt in der ersten Reihe und schreit ja einfach an, wo ist der Bolter?
Ich würde mit meinen Unterhosen nach den werfen.
Unterhosen nach den werfen?
Benutzte, getragene, alle, die ich habe.
Ja, aber da wir ja wissen, Nico ist ja auch ein Red Brethren und zieht auch die Unterrüstung niemals auf.
Ja, ist ja vollkommen klar, ne?
Trotzdem habe ich halt gekaufte im Schrank, um halt, falls Leute gucken.
Mal zum Abbrechen, die alten.
Ja, irgendwann fallen die ab. Das ist ganz normal. Meistens bei trockenem Wetter.
Ja, das in langen Dürreperioden. Dann bröckelt einfach alles runter. Naja, zurück zum Thema.
Das passiert im Besten.
Ganz genau. Es gibt halt auch noch spezifische Titel wie Erster Kollektor und Erster Schnitter. Die sind dann für den Stahl- bzw. Blutzähn verantwortlich. Und die Sturmtrupps werden als Vertilger bezeichnet, während Außenseiter anderer Kompanien als Schwarmlose gelten. Hat wir eben auch schon, ne? Auch mal gehört, Schwarmlose. Und die Geistige.
Das ist ja total schwarmlos von dir.
Total. Ja,
genau.
Voll. Die geistige Verbindung zum Hai, ihrem Wappentier, spiegelt sich in den Fähigkeiten ihrer Skriptoren wieder. Und jetzt wird's nämlich geil. Jetzt wird's richtig cool. Die sind nämlich in der Lage, Haimäuler aus Felsen zu beschwören oder in ihren Gegnern Illusionen des Ertrinkens zu erzeugen. Das stelle ich mir sehr, sehr spaßig auf jeden Fall vor, wenn die dann so simsalabim-mäßig aufs Schlachtfeld kommen und dann packen die sich an Hals
auf, so von wegen so, scheiße. Da bettelt sich doch Ravenor mit so einem anderen Skriptor und die verwandelt sich doch immer in so empyreische Tierwesen, die gegeneinander kämpfen. Und ja, da so wird halt dieses psionische Duell dargestellt.
Wie bei die Hexe und der Zauberer.
Ja, das ist, ich glaube, da ist er auch, einmal kurz ist er auch ein Hai, glaube ich. Das kann ich mir auch bei den Carcarolons gut vorstellen, dass die dann so, also zu so krassen psionischen Haien werden und so irgendwie so Lichtviecher wie bei Ghostbusters und sich dann so da durchbeißen.
Das kannst du natürlich auch.
Ein bisschen wie 4D-Kino mit Schmerzen.
4D mit Schmerzen.
Ist die vierte Dimension
riechen?
Nein, sterben.
Gott, die ist dann sterben. Oh Gott, Alter. Scheiße. Die Carcarolons pflegen im Übrigen auch ein besonderes Ritual bei der Rekrutierung. Da werden die Scouts oder angehenden Scouts müssen ihren Namen ablegen und erhalten dann eine Codebezeichnung als Namen, so, also anstelle von ihrem Namen. Und als Space Marines erhalten sie dann einen Namen, der Codebezeichnung und Name kombiniert. Und mit dem Aufstieg zum Veteranenstand oder in den Veteranenstand dürfen sie die Codebezeichnung dann ablegen. Also dann haben sie halt nur noch den
Namen. So Chatname, ne? So.
Ist ja auch interessant.
Werner 83.
Chatname auf jeden Fall. Furzkraut 20.
Ja.
Irgend so eine Scheiße. Oh Mann. Und im Kontrast zu anderen Orden halten die Carcarolons ihre Geschichte nicht geheim. Das ist halt alles komplett frei zugänglich im Librarius. Und also die ganzen historischen Texte, das kann sich da jeder reinpfeifen, der da Bock drauf hat. Und das Verhalten des einzelnen Marine ist geheimnisvoll und zurückhaltend. Insbesondere in der Gegenwart von Fremden halt. Ne? Das lässt natürlich auch so ein bisschen, also passt natürlich auch so ein bisschen zu dem, was war das, Fall 1? War das der erste Fall, den du vorhin hattest, Nico, mit dem kalten, zurückhaltenden Wesen?
Ja, 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 genau, das ist so die erste, das Stadium 1, genau.
Genau, Stadium, nicht Fall, Stadium 1, genau, tut mir leid, Entschuldigung. Und
wenn man sich die Romane durchliest, dann könnte man meinen, die sind alle mindestens in Stadium 1. Also die sind schon alle sehr
distanziert,
sehr hölzern.
Ja, sehr, sehr hölzern. Ja. Mit uralten Dialekten bewaffnet schweifen sie so dahin quasi. Und und es kommt auch noch vor, dass sich die Marines gerne zum Dienst bei der Deathwatch melden.
Kommt auf jeden Fall vereinzelt vor.
Ganz
vereinzelt. Was ja wieder passt. Hier Jericho Reach, da scheppert es ja auch ordentlich gegen Tyranniden.
Kommen wir zur Organisation und den Taktiken der Carcharodons. Wie ja nun bekannt ist, sind die halt in den fernen Tiefen des Universums unterwegs, weit ab vom Imperium oder an den Randzonen. Und somit sind sie flottenbasiert. Und durch die Jahrtausende der Isolation haben die natürlich auch ihr optisches Erscheinungsbild. Es ist nicht unbedingt so, dass halt ein konventioneller Orden so aussieht wie die. Eher nicht. Die haben halt eher so ihre Eigenheiten. In Gewandung, alleine schon die MK5, das ist ja nun, wie gesagt, ein älteres Modell. Wahrscheinlich auch alles sehr, sehr geflickt, da der graue Zehn, der muss ja eingefahren werden. Das geht halt nur an den weit abgelegenen Orten und im Rahmen dessen ist deren Ausrüstung nicht selten halt auch ein Sammelsurium aus den verschiedensten Gerätschaften und wahrscheinlich aber auch gut gepflegte noch aus, könnte man sagen, Bruderkriegszeiten, weil die tragen ja nicht selten einfach die krassesten Relikte anderer Orden serienmäßig in die Schlacht, wie zum Beispiel die guten alten Phobos-Bolter. Oder auch die von den natürlich auch noch heute sehr gern eingesetzten, aber halt damals noch den, ich sag mal, loyalen World Eaters, die guten alten Kettenäxte, selbst sowas tragen die Carcharodons gerne in die Schlacht, um halt, ihrer Selbstdisziplin so ein wenig Nachhilfe zu verschaffen. Auch andere Ausrüstung, ich vermute auch, die laufen gerne mal mit so einer Wolkite Pistole rum. Solche Sachen sind ja nun auch einfach heutzutage nicht mehr so gängig. Und das kann ich mir auch vorstellen, vielleicht sogar das ein oder andere Xenos-Waffenarsenal. Wobei, wenn die Xenos tot sind, kann man ja trotzdem deren Waffen benutzen. Ich weiß nicht, wie doll sie da hinterher sind, aber die werden mit Sicherheit das ein oder andere zumindest in Ansätzen verwenden.
Da die ja in Stufe 3 so ziemlich alles ablehnen, was auch nur im Ansatz Xenos ist, weiß ich nicht.
Das sind ja nun auch die halt dem komplett anheimfallen. Ne? Also das sind ja die sich halt auch komplett lossagen. Die Schwarmlosen. Aber wenn die jetzt, die müsst ihr halt mit dem haushalten, was sie so haben und erwirtschaften. Und das ist ja nichts, was jetzt vom Mars frisch produziert geliefert wird, sondern halt irgendwas, was man so findet, so zwischen
Tür und Angel. Ja, wollte auch gerade sagen, also in dieser Kurzgeschichte, in dem Badab-Buch ist es ja auch so, dass dieses Raumschiff von denen, da wo Tiberius seinen Helm abnimmt, was er ja nie macht, strotzt ja nur so vor imperialen und Xenos-Artefakten. Und ich denke, da werden sie auch mal die ein oder andere Waffe oder Schwert nutzen, so, ne?
Ja.
Kann ich mir schon vorstellen.
Quasi so ein kriegshistorisches Museum.
Eigentlich nehme ich nie meinen Helm ab, aber bei euch, die ich noch nie vorher gesehen habe, mache ich jetzt mal eine Ausnahme.
Da gibt es doch dieses Meme. I never take off my helmet, but when I do. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ist einfach, das ist ein guter Abschluss auf jeden Fall. Warum hast du den Helm jetzt abgenommen? Ich dachte, das wäre irgendwie dramatisch. Ach so. Aber setz den doch mal wieder auf. Die Luft ist hier jetzt auch nicht so gut.
Ich muss das ja einfach eigentlich so argumentativ unterstreichen. Einfach mal so mich in Szene setzen.
Und das ist doch immer so schön, wenn man das Helmsiegel öffnet. Ja, ja, verstehen wir auch. Aber jetzt setz mal wieder auf, du bist doch ziemlich hässlich.
In dem Moment ist auch so ein Spotlight so angegangen. Aus mehreren Richtungen.
Pfui Deibel, was ist das denn?
Gott, ich muss kotzen.
Bitte, bitte.
Ich kann den Helm auch wieder anziehen. Ja, mach.
Bitte.
Besser. Mann. Besser ist es.
Wir kennen zwar keine Furcht, aber wir haben trotzdem Gefühle und die hast du gerade verletzt.
Oder er sieht einfach aus wie so ein Baby mit nur einem Kuchenzahn. Deswegen nimmt er den Helm eigentlich nicht ab.
Ist doch bei der einen Rick and Morty Folge, eine meiner Lieblingsfolgen, wo sie da auf dieser Mad Max Welt sind und dieser eine Typ, dieser voll durchtrainierte, sag ich mal, Wasteland Warrior mit seinem Blecheimer auf dem Kopf, wo hier die Tochter, die Schwester von Morty total drauf steht, und dann nimmt er am Ende seinen Helm auf und ist einfach so ein Babyface mit blondem Schnauzer und so Lockenhaar.
Wunderschön.
Geil.
Ja, kommen wir zur Organisation des Ordens. Die Gesamtorganisation des Ordens ist tatsächlich noch trotz der Isolation und der Ferne zum Imperium ähnlich den Truppdoktrinen des Codex Astartes. Allerdings gibt es dort schon Abweichungen, und wo es gänzlich abweicht, sind die Kommandostrukturen. Und ja, da nämlich die einzelnen Chapters, also die einzelnen Kompanien, die werden halt in, ja, das sind ja einfach für sich solo kämpfende oder solo operierende Kampfkompanien. So werden die unterteilt und organisiert, damit die halt eigenständig losziehen können und eigentlich einmal alles mit ins Feld führen. Also das ist nicht so, dass die erste Kompanie jetzt irgendwie komplett aus Veteranen-Terminators besteht. Nein, jede einzelne Kampfkompanie beinhaltet eine Aufklärungsspitze aus Scouts, die halt die Bewertung, also die Lage der Feinde, die Aufklärung betreiben, die Bewertung, wie stark die sind, etc. Die sind einer jeden Kompanie angeschlossen, sowie auch Veteranen und Terminatoren, wobei die Terminatoren ganz klassisch im altrömischen Stil, könnte man sagen, die Leibwächter des Kompanie-Captains darstellen. Was die aber halt bei ihrem Auftritt machen, wenn sie auftreten und loslegen, dann ziehen sie halt in einem einmaligen Hammer ins Feld, bedeutet, dass sie halt nichts oder, also die sind es nicht gewohnt und machen es eigentlich auch nicht, die neigen nicht dazu, irgendwelche Reservetrupps zurückzuhalten, sondern wenn sie zuschlagen, dann mit dem, was sie haben, und zwar allem. Genau. Hart, heftig und nicht so, dass man noch irgendwo noch eine Lücke auffüllen muss. Ja. Nee.
Entweder ganz oder gar. Andere Space Marine Orden haben auch die Carcharodons, Chaplains und Librarians, und auch ihre Rolle innerhalb des Ordens ist genauso wie bei den anderen. Ne? Also die Chaplains, ne, die gucken halt, dass die Gensaat schön rein ist, zusammen mit dem und die Geister, ne, also dass sie schön in der Spur bleiben, und die Librarians lesen viel und zaubern gern. Andererseits haben wir die
ist einfach wie Harry Potter auf Kokain.
Genau, mit angespitzten Zähnen und schwarzen Augen.
Harry Potter auf Crystal Meth.
Was allerdings sehr wichtig ist bei den Carcharodons, sind die Apothecaries und Tech Marines. Und zwar sieht man da, wo man die Chaplains und die Librarians auch gerne mal an vorderster Front mit rumwüten sieht, werden die Apothecaries und Tech Marines sehr gerne an Bord ihrer Schiffe gehalten. Ne? Einfach aufgrund, weil da gibt's halt nun mal nicht so viele von und auf die kann man am wenigsten verzichten. Ne? Also ohne die, ohne das Apothekarium ist die Genseite halt einfach dahin. Und auch Neuzüchtung von Space Marines wird dadurch sehr, sehr schwer, wenn die jetzt nicht mehr da wären. Und die Tech Marines müssen halt zum einen die Schiffe, wo wir auch später nochmal zukommen, ja, warten, in Schuss halten, noch immer wieder mal umbauen und reparieren und zum anderen natürlich auch die ganzen, also sonstigen Fuhrpark und Waffen und sowas, ne, alles schön parat halten. Also die werden wirklich gehegt und gepflegt wie Kleinode. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, genau. Dadurch kommen wir halt durch das, was der Nico da gerade angesagt hat, angesprochen hatte und ja, dass die halt immer auch einen ordentlichen Nachschub an Neophyten haben. Wie die den bekommen, da kommen wir dann auch gleich zu. Zu einer etwaigen Ordensstärke von ungefähr 100 bis 120 Space Marines und 20 bis 30 Neophyten Scouts. Obwohl die genaue Größe und Anordnung des Ordens als Ganzes unbekannt bleibt. Ne? Wir hatten dann damals in dem War of the False Primarch, ich weiß allerdings nicht, ob das auf hier so ein Fan erdachtes Ding gewesen ist oder ob das tatsächlich was war, worauf sich das was offizielles war, worauf sich das gestützt hatte. Und zwar war das irgendwie ein Terra-Edikt, die sogenannte Fool's Diet, wodurch die ganzen Orden, die halt an diesem Krieg dann teilgenommen haben, die Erlaubnis bekommen haben, einfach überproportional viel zu züchten an Space Marines, um halt einfach sich diesen riesigen Haufen an Renegaten Space Marines stellen zu können. Und ja, es scheint halt immer noch so zu sein, dass die halt so ein bisschen Black Templar mäßig ein wenig über Adeptus Astartes, Index, Codex Astartes, genau, Größe ihre Kompanien fassen. Wo wir da gerade bei Black Templars sind, die taktischen Einsätze ähneln nämlich auch den Taktiken, die die Black Templars gerne verwenden. Und zwar reden wir hier von Schockangriffstaktiken. Obwohl diese Orden ansonsten in Charakter und Kultur sehr weit auseinanderlaufen, zeigen sie beide eine übergeordnete Motivation, sich dem Feind zu nähern und ihre Gegner im blutigen Nahkampf zu zerschmettern. Auch wenn der Orden halt auf das komplette traditionelle Arsenal eines üblichen Astartes-Ordens zurückgreifen kann, erweitert um halt einigen ziemlich abgefahrenen alten Kram, den neuere Orden halt überhaupt nicht haben, weil sie aus der Zeit halt einfach nicht dabei gewesen sind, wie zum Beispiel Contemptor Dreadnoughts sind da einige da. Und auch ein ordentlicher Stock an älteren Terminator-Rüstungstypen. So liegt das Hauptaugenmerk zu Beginn einer Schlacht auf schnellen Sturmangriffen, auf vitale Punkte in der Verteidigung des Feindes. Und sollte der Gegner sich halt zu tief eingegraben haben oder der erhoffte Erfolg tritt nicht schnell genug ein, wird halt nicht die ganze Zeit einfach weitergestürmt, sondern es wird sich halt wieder wie halt so ein Haifischschwarm, ne, wird sich halt wieder zurückgezogen und wieder angegriffen, um den Gegner halt so mit und mit zu überwältigen, nachdem halt eine kurze Evaluation gemacht wurde, wo man halt als nächstes zuschlagen konnte. Hier kommt der massive Einsatz von Drop-Pods, Landungsschiffen und Teleportation zu tragen, anstelle halt, wie man es halt bei anderen Orden halt kennt, ein langwieriges Bombardement und dann halt erstmal Panzerangriff oder so. Nein, hier haben wir erstmal, wie gesagt, Ausspähen des Feindes durch Scouts auf Bikes, auf Landspeedern und so weiter und so fort. Und dann halt Schockangriff durch Drop-Pods und Teleportation und so weiter und so fort. Die meiner Meinung nach Space Marinigste Art, einen Feind anzugehen.
Und klassisch ja, Ravenclaw. Ja. Ist auf jeden
das
Fall.
Ravenclaw sei schon cool. Ravenguard.
Das macht ja auch immer Spaß.
10 Punkte zum für Nico.
Sowas. Ja, kommen wir zu den Spezialrängen und Eigenheiten des Ordens. Also, die Carcharodons haben wir ja schon gesagt, halten sich vage an den Codex Astartes. So enthalten aber die Kakeradons mehrere Offizierspositionen, die in anderen Space Marine Orden so nicht vorhanden sind. Obwohl sie sich trotzdem ja bei den meisten Codex-Rängen doch irgendwo wiederfinden und ähneln. Das haben wir bei vielen Orden, dass da einfach die Bezeichnungen anders sind, aber im Prinzip dasselbe gemeint ist. Bei den Kakeradons ist es aber so, dass tatsächlich noch zusätzliche Aufgaben hinzukommen. Der Chapter Master bei vielen, vielen Orden hat der ja einfach einen anderen Namen. Er ist der Shade Lord und das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist ein Titel, den schon der Legionsmeister Arkas Fall während des großen Kreuzzugs getragen hat von der Raven Guard. Also da finden wir wieder Raven Guard Aspekte bei den Kakeradons wieder und das kann natürlich Spekulationen anheizen, dass Arkas Fall der Begründer und Ordensvater der Kakeradons gewesen ist. Vielleicht wird das irgendwann nochmal stärker beleuchtet. Ich finde es aber so eigentlich auch ganz cool, wenn du immer so Andeutungen hast, das Ganze aber nie komplett ausgeführt wird. Sonst, dann haben wir noch den Reaper Prime. Das ist ein zusätzlicher Titel, den auch ein Kompaniemeister erlangen kann. Dann ist sozusagen über ihre eigene Kompanie hinaus, haben sie dann noch die Aufgabe, sicherzustellen, dass der Orden ständig mit frischen Aspiranten versorgt wird. Das geschieht im Falle der Kakeradons meist mit dem Blutzehnt oder dem Roten Zehnt. Und genau, das sind so Edikte des Exils, die ja von diesem Vergessenen auferlegt wurden und die erlauben es, den Kakeradons auf imperialen Welten einzufallen, um halt deren Bevölkerung auszuschlachten für um Sklavenbesatzung für deren Raumschiffe zu rekrutieren, sagen wir mal in Anführungsstrichen, oder halt potenzielle Aspiranten zu ernten. Das
Diese Edikte, das haben wir auch immer wieder mal, kommt ja auch hier im Badabur vor, ne? Die landen halt irgendwo oder teleponisieren sich irgendwo rein, ne? Dann hast du so eine Abordnung von denen. Die halten, wem auch immer sie da irgendwie gegenüberstehen, ein Bündel uralter offizieller Schreiben vors Gesicht, wo halt draufsteht hier, hiermit erlaube ich High Lord of Terra XY oder sonst wer, den Kakeradons jetzt hier so richtig den Hammer kreisen zu lassen. Das hat schon seine Richtigkeit, ne? Und dann
ja, finde ich total auch, cool, ne? Also auch so mit diesen politischen Befugnissen, die sie dann auf einmal kriegen. Und wie gesagt, ich lese gerade hier The Beast Arises und da geht's ja auch viel um den Senat zu Terra und diese ganzen politischen Vorgänge. Und das finde ich ziemlich cool, wenn die dann auf einmal so einen Zettel von vor 7000 Jahren rausholen und sagen, hier, das hat aber damals der und der Vorsitzende gesagt, dass wir das dürfen. Und dann so, ja gut. Dann,
aber dieser Zettel,
so ein bisschen wie dieser, sagt, wie so ein Rogue-Trader-Brief, der irgendwie noch den original blutigen Fingerabdruck vom Imperator drauf hat und die halt für immer, sag ich mal,
ja,
Narrenfreiheit haben auf ihrem Einsatzsektor sozusagen.
Dieses Edikt,
ja,
dass du meine Bitch bist.
Ja,
das ist ja genau. Richtig geil, ne?
Ja, dann gibt's noch den Harvester Prime. Das ist auch wieder ein Titel, der einem Kompaniemaster verliehen werden kann. Und der zieht sozusagen den Grauen bzw. den Stahlzehnt ein. Und da geht's halt um Technologiebeschaffung. Ähnliches Konzept wie beim Blutzehnt, nur dass das ein Pakt mit dem Mechanicum ist, oder dem Mechanicus ja im Falle von 40k, alles nach dem Großen Bruderkrieg ist ja Mechanicus. Da dürfen die dann halt quasi dasselbe machen, nur halt mit Archaeotech und Technologie, das wird halt geerntet auf allen möglichen Welten, auch auf isolierten Welten, die im äußersten Randgebiet des Imperiums irgendwie vor sich hin vegetieren. Dadurch, dass sie halt auf diesen immerwährenden Kreuzzug sind und in dieses Exil verbannt wurden, an die äußersten Rände des Imperiums und darüber hinaus, kommen die halt auch auf Welten, wo es krasses Archaeotech gibt und sowas. Und das behalten sie entweder selbst oder es wird im Zuge dieses Paktes mit dem Mechanicus gegen Astartes-Waffen und Ausrüstung gehandelt, getauscht. Ja, klingt alles ganz cool. Und das ist denn der sogenannte Graue Zehnt.
Voll.
Mhm. Hier der oberste Erntemeister ist, meine ich. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welcher das von denen ist. Asche auf mein Haupt. ist, meine ich, immer der Captain der dritten Kompanie. Aha. Und die dritte Kompanie hat halt auch als Ordenslogo auf dem, also als Kompanielogo auf dem ihrem Banner einen Haifisch
mit einer Sense. Ah, ja, okay. Und das ist und ja auch stimmig.
Wenn man
die Farbe von der dritten Kompanie ist ja auch rot. Voll. Das passt ja auch zum Mechanicus.
Ja. Und wenn man den, das habe ich mal für einen Banner hier mal ausprobiert, wenn man den Haifisch von den Carcharodons nimmt und da eine Sense durchzeichnet, ergibt das eine 3.
Ist übrigens safe, die dritte.
Tada. Das ist ja der Wahnsinn.
Crazy shit.
Ja, nee, ist, glaube ich, ziemlich safe, die dritte, die den roten Zehnt einfährt.
Junge. Ja, kommen wir zum roten Zehnt. Also ganz kurz, wie eben schon gesagt, das ist halt die Pflicht des Reaver Prime, über die Kompanie hinaus halt sicherzustellen, dass halt immer frischer Nachschub an Aspiranten halt da ist, ne, dass der Orden halt ständig versorgt ist. Und das wurde normalerweise während der sogenannten Red Tide erreicht, wenn die Edikte des Exils des Ordens es erlaubten, auf einer imperialen Welt einzufallen und die Bevölkerung zu erden. Auch das wurde ja eben schon angeschnitten, mit dem Zettel, der dann mal kurz rausgeholt wurde. Und die überwältigende Mehrheit der Entführten würde man halt so normalerweise zu Sklaven und Arbeitskräften halt machen, die halt dann in der Ordensflotte ihr Dasein fristen und den ganzen Apparat am Laufen halten und so dass halt die Carcharodons in ihrem Exil weiterhin nahezu einwandfrei funktionieren können und dass halt, ja, wie gesagt, halt alles läuft, ne? Und diejenigen, die im richtigen Alter und mit der entsprechenden Veranlagungen zeigen.
Veranlagung zu Massenmord.
Veranlagung, genau. Würden halt jedoch eine Prüfung ablegen. Und weil da könnte man ja direkt dann mal ein paar neue Void Brothers rausrekrutieren oder potenzielle dann später. Nur sehr wenige würden diesen Vorgang überleben und Brüder der 10. Kompanie werden. Also erstmal Scouts natürlich, ne, in die Scout-Kompanie einrücken. Ist ja klar, wenn das jeder könnte oder würde, dann wäre es ja ein bisschen so relativ unspektakulär. Wir reden hier also eigentlich von einer ganzen Generation einer Gesellschaft, kann bis zu planetaren Ausmaßen annehmen. Ne, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein oder zwei oder sonst irgendwas, da wird halt ein ganz großer Stil, wird dann geerntet. Und die Ausfallquote der Anwärter ist zudem höher als bei anderen Orden halt für die 10. Kompanie. Also da muss man schon wirklich nicht einer der Besten, der Besten, der Besten, sondern wahrscheinlich einer der Verrücktesten sein, um das irgendwie hinzukriegen und eine ganze Menge Glück wahrscheinlich auch noch haben
mitbringen. Ich denke mal, die meisten, die gefragt werden, also isst du lieber Hühnchen oder Fisch, die antworten falsch und deswegen ist die Ausfallquote so hoch, weil 50-50 ist da ja schon bei der Frage möglich. Ganz sicher.
Können aber auch nur 50% sein.
Oder 50-50 ist also beides möglich.
Oder die Hälfte vielleicht.
Stimmt. Auch. Stimmt. An daran habe ich nicht gedacht. Ja.
Vielleicht sogar die Hälfte.
Ja. Noch ein paar Worte zur grauen. Zum grauen Zehnt. Von Andy erwähnt, der wird eingetrieben halt. Nee, nicht unbedingt eingetrieben, sondern auch viel gefunden. Auf irgendwelchen verlassenen Planeten. Ne? Man muss da mal ein bisschen buddeln und dann findet man ein bisschen was und dann kann man das halt gut tauschen. Schöne Relikte findet man dort, manche behält man, manche tauscht man ein für dringend benötigten Nachschub auf Schmiedewelten. Sei es jetzt Servorüstung, Waffen oder natürlich auch das ein oder andere Fahrzeug. Nutzen sie auch hin und wieder im Rahmen dieses, ähnlich wie beim roten Zehnt, was halt ein uraltes Edikt ist, gibt es halt dasselbe halt auch beim grauen Zehnt, ein Edikt oder ein alter Pakt, der erstens mit der Priesterschaft des Mars natürlich getroffen wurde, aber auch mit sogar der ein oder anderen Renegatenbande. Jo, Renegaten, ihr kennt Renegaten. Dann soll an dieser Stelle nochmal unbedingt erwähnt werden, es gibt solche und solche Renegatenbanden. Und damit meine ich halt andere Renegaten-Space Marine-Banden. Es gibt welche, die halt wirklich gegen alle Seiten kämpfen, sei es jetzt gegen die, gegen das Chaos oder gegen das Imperium, die einfach ihr Dasein fristen als Renegatenbande in Überfallmanier und so ihre Existenz bewahren. Und ich sag mal, vor allem der Renegaten-Clan, der Renegaten-Orden, mit dem sich die Carcharodons hin und wieder mal zu äußerst zähen Verhandlungen treffen, um Material zu tauschen oder aber auch frischen Nachschub, also einen vielleicht nicht ausreichend geernteten Planeten oder da, wo die Ausbeute zu niedrig, zu schlecht, zu dünn war, kann man halt auch nochmal mit einem anderen Orden in Verbindung treten. Und zwar sind es dann die Ashen Claws. Und das ist halt eine Mannschaft, die auch schon lange, lange, lange existiert. Die haben sich halt schon abgespalten, M31, würde ich sagen. Und damals, als sie sich losgesagt haben, waren die Ashen Claws eine Truppe von tatsächlich 4000 Legionären, die sich halt von Corvus Corax losgesagt haben und jetzt solo im all ihr Dasein fristen. Aber sie kämpfen nicht fürs Imperium, aber auch nicht für jetzt das Chaos. Also die sind jetzt, die ziehen so ihr eigenes Solo-Ding durch. Von den 4000 gibt's nicht mehr so viele. Sie sind höchstens nur noch halb, wenn überhaupt ein Viertel so stark. Aber auch die haben natürlich ihre Mittel und Möglichkeiten und an der einen oder anderen Stelle schließen sie sich halt mit durch diesen alten Pakt mit den Carcharodon zusammen und neigen dazu, genau, zu tauschen.
Die Ashen Claws, wie Nikos schon mal angekündigt hat gerade, das ist halt eine Renegatentruppe, die sich aus der einstigen 18. Kompanie der terranischen Raven Guard gebildet hat. Ne? Das habe ich vorhin schon mal angesprochen und wir hatten das ja auch damals in der Raven Guard Folge, wer sich noch erinnern kann. Die Terraner hatten halt, bevor sie Corvus Corax gefunden hatten, ziemlich schlechte Laune. Also die waren halt in ihren Praktiken quasi nicht von Nightlords zu unterscheiden. Wie man sich vorstellen kann, wie bitte?
Nett umschrieben.
Ja, ne? Also wie man sich vorstellen kann, war der, ich würde ihn wirklich mal als Menschenfreund bezeichnen, Corvus Corax da überhaupt nicht begeistert von und war regelrecht angeekelt von seinen terranischen Raven Guard und der hat die dann ja auch größtenteils bei der Schlacht von Name vergessen entsorgt. Ne, der hat die halt einen von Horus zwar befehligten Sturmangriff ausführen lassen, wo er gesagt hat, so, aber Moment mal, das macht hier gar keinen Sinn, hier einen Sturmangriff zu machen. Horus sagte, ja doch, du machst jetzt hier mal einen Sturmangriff, einfach damit du dir auch mal die Hände schmutzig machst. Und da hatte dann Corvus gesagt, ja gut, komm, dann verheizen wir die Terraner. Die sind halt auf jeden Fall übergeblieben. Und haben dann, als es dann zur Horus-Heresie kam, gemerkt, so okay, das ist ja, also beide Seiten haben ja ordentlich einen am Sender. Fuck that shit, wir sind hier raus. Und dann wurde noch auf ihrem, ja, ich sag mal, auf ihrer Flucht vor allen, haben sie noch die Heimatwelt der Nightlords einmal umgepflügt, um danach einfach aus dem imperialen Raum und den Aufzeichnungen zu verschwinden. Nur wenige wissen überhaupt noch davon, dass die überhaupt existieren, geschweige denn, wo die halt zu finden sind. Ne? Die sind halt auch, die haben sich sehr, sehr weit abseits des imperialen Raumes ja niedergelassen und nur die Carcharodons aufgrund halt von, ne, die kommen ungefähr aus der gleichen Zeit, haben gemeinsame, ja zumindest gemeinsame Bande und sind ja auch irgendwie, sehen sich ja selber als Ausgestoßene und müssen halt immer wieder mal miteinander verhandeln. Solche Verhandlungen enden halt, ja, die verlaufen halt bestenfalls heikel und enden im schlimmsten Fall auch schon mal mit Blutvergießen. Nicht zuletzt, weil die beiden Energieklauen, die Tiberos an seiner Rüstung trägt, Hunger and Slake, das sind beides Relikte der Ashen Claws, die denen, naja, sagen wir mal, nicht geklaut, aber durch ein wenig Ränke abgeluchst wurden von den Carcharodons und da sind die halt immer noch relativ sickig wegen. Ja. Also haben die Carcharodons nur in den engsten und drängendsten Umständen mit ihren abtrünnigen Brüdern zu tun, insbesondere wenn es darum geht, halt die eigenen Reihen weiter über diese diesen roten Zehn hinaus aufzufüllen. Ne? Also die sind ja, wie schon erwähnt, eigentlich immer nur am absolut äußersten Rand des Imperiums und halt darüber hinaus tätig, verteidigen das Imperium gegen alles mögliche, alle möglichen Schrecken, die man halt ansonsten nirgendwo zu treffen mag. Und dementsprechend haben die, zahlen die halt auch einen ziemlich hohen Blutzoll. Und der muss halt auch irgendwie dann wieder gefüllt werden. Parallel dazu, also können die halt, die Carcharodons ja, eben weil sie halt so weit weg sind auch, die können halt nicht einfach so ihre Rekrutierungsrate erhöhen, wie sie wollen, ohne den Initiationsprozess zu gefährden oder zu verwässern. Und einen zusätzlich erhöhten roten Zehnt bindet halt wiederum nur unnötig Truppen. Und dementsprechend muss man dann halt sich irgendwie mit den Ashen Claws immer wieder mal einigen und die Fleischernte dann in den meisten Fällen mit Kriegsmaterial zu bezahlen. Die Ashen Claws sitzen in einem ausgehöhlten Kometen, der heißt Atargatis. Und in diesem Kometen rein sind halt, natürlich, wie man das so kennt, uralte, riesige Gewölbe reingebaut worden. Und dieser ausgehöhlte Komet hat halt auch eine menschliche Bevölkerung, die da in einer eigentlich relativ, ich würde jetzt schon fast sagen, freundschaftlichen Symbiose mit den Ashen Claws wohnen. In so einer, ja, das ist so eine edgy Fantasy-Krieger Conan der Barbar-Welt. So,
Kultur. Ich dachte so Kommune 1 und cool.
Nee, ich glaube mit wenig Bumsen, aber dafür mit umso mehr Rabenkacke, denn das ist relativ abgefahren, ne? Dieser ausgehöhlte Komet und seine Gewölbe, die da halt reingebaut sind, die sind halt neben den Menschen und Astartes bevölkert von jede Menge Raben. Raben überall, natürlich, es ist ja Ravengard. Und
auch die Raben sind auf Augenhöhe mit den Menschen und den Astartes.
Genau.
Also bekleiden da sehr ehrenwerte Ämter wie
Bürgermeister,
Verkäufer und Hütchenspieler, sowas.
Lokalpolitiker.
Verkehrsminister für
Die Sicherheitskräfte werden komplett von den Raben gestellt.
Das muss eine ziemlich eklige Kiste sein, weil es wird halt in dem Roman immer wieder darauf eingegangen, dass sie zum einen halt überall, wo du gehst, macht's überall Krack, weil halt Raben, Kadaver und Skelette überall liegen und natürlich ist alles einfach über und über bedeckt mit Rabenscheiße. Wundervoll. Richtig und ekelhaft.
So kam es zur Übergabe zwischen den Carcharodons und den Ashen Claws. Aber verdammt nochmal, überall lag Rabenscheiße. Alles war einfach komplett vollgeschissen. Naja, kommen wir wieder zu den Carcharodons, die zu ihrem Thunderhawk zurückgehen. Durch diese verdammten Felder voller Rabenscheiße. Leute, stellt euch das mal vor.
Knietief
versunken in Rabenscheiße.
So, was ist das für ein komischer Schleim? Wieso Schleim?
Das ist Rabenscheiße. Hier gehen manchmal Kinder auf dem Nachhauseweg von der Schule verloren. Einfach in Becken voll Rabenscheiße.
Ja.
Und sie dachten, heute ums Gruben wären schlimm. Ja, naja, dann warten sie mal auf die Rabenscheiße von Atargatis.
Ja, der Rabenscheiße-Sumpf von Atargatis. Das ist so ein Wiedergeburtsding. Du gehst auf der einen Seite in das Rabenscheiße-Becken rein und kommst auf
nicht
der anderen
wieder
Seite
raus.
Als Atagat Tiana.
Naja, raus. Sie gehen auf dieser Seite rein mit und das Beste ist, sie kommen auf der anderen Seite nicht wieder raus. So halten wir die Überbevölkerung auf Atagatis im Rahmen.
Ja. Ja, also wie gesagt, da die Ashenclaws einigermaßen angepisst sind, weil denen halt diese fantastischen Relikte da
Achso, ich dachte wegen der ganzen Scheiße.
Die sind das kommt nochmal auf.
Das scheint die so nicht krass nach Ammoniak stinkt.
Ja, aber die scheinen sich daran gewöhnt zu haben. Nach 10.000 Jahren des Rabenscheiße.
Und ständig hast du beim Reden oder Einatmen so eine Feder oder so im Mund. Boah.
Stell dir vor, du versuchst irgendwie ernst zu bleiben. Du sitzt dann da auf deinem Kriegsherrenthron vor so einer Gladiatorengrube, weil natürlich werden so Übergaben, müssen dann mit so Gladiatorenkämpfen besiegelt werden. Klar, weil sonst ist man ja nicht edgy und Krieger genug. Und dann versuchst du da als Kriegsherr...
Entkleiden sich da diese Charadons, die sich nicht entkleiden?
Nee, tatsächlich nicht. Einer wird entkleidet. Tatsächlich.
Ich denke, Ehrenduelle werden oft nur in Lendenschurz.
Tatsächlich durfte der mit seiner Bewaffnung, so wie er unterwegs ist, kämpfen. Und da wird so eine Höhle aufgemacht und die haben da halt noch einen uralten World Eater drin gefangen gehalten, der dann da halt rauskommt mit seinen kleinen E-Echsen. Und Belshar hat halt so eine, ich glaube Schnitter heißt das Ding sogar, das ist halt so eine riesige, doppelhändige Kettenaxt und ich will nicht zu viel spoilern. Ist tatsächlich ein gutes Buch. Immer wieder mal ein paar lustige Sachen wie halt der Rabenscheißesee und sowas. Aber ich stelle mir halt vor, wie du dann irgendwie versuchst, dann da irgendwie als Kriegsherr möglichst ernst zu bleiben und irgendwie eine möglichst, sagen wir mal, ehrfurchtgebietende Präsenz zu erzeugen. Und dann sitzt du da auf deinem Thron so und vor dir da die Karkaradons, die du halt eh eklig findest, weil die ja auch irgendwie das wird halt da wieder immer wieder mal so betont, ne, dass die ja quasi ihr Erbe und ihre Gene halt irgendwie betrogen haben, so, ne. Und dann musst du halt irgendwie andauernd husten und dir fliegen so Rabenfedern, so
Flaue. Jeder menschliche Bewohner in diesem Komet sieht einfach aus wie die Vogelfrau aus Kevin Alleine in New York.
Ach du Scheiße, okay. Alle sehen so aus. Nur mit Raben.
Ja, ich habe auch so. Ich habe auch so ein schönes Bild halt vor Augen, ne? Du sitzt da halt als Ordensmeister da auf deinem Thron, machst eine ernste Miene, so versuchst den dir gegenüber sitzenden Verhandlungspartner möglichst zu fixieren und dann hast du halt so eine Feder auf der Schulter und versuchst immer so seitlich rauszupusten und möglichst ernst und es geht nicht weg.
Super.
Mensch. Großartig.
Oder so eine Wanderfeder, die halt immer die ganze Zeit irgendwo anders vor dir im Gesicht, wie diese
Nudes von Loyo. Tot ernst dabei bleiben.
Bis dann zum Schluss total ausrastet.
Auch, was Dennis schon erwähnt hatte, die Ashenclaws finden die Karkaradons auch so ein bisschen, sind die dem zu shady irgendwie und behandeln die halt auch nicht mit dem gebührenden Respekt, ne? Der Meister der Ashenclaws versucht richtig oft, den ranghöchsten Offizier der Karkaradons, der zur Verhandlung geschickt wurde, immer so zu provozieren, durch so kleine Sticheleien und so, indem er halt die Vertreter der Karkaradons gegeneinander ausspielt, versucht er halt, die zu unüberlegten Taten zu treiben, wodurch dann die Position bei diesen Verhandlungen geschwächt wird. Und das eskaliert dann auch gerne mal und dann werden solche Verhandlungen halt durch so Duelle entschieden.
Sehr schön. Haben wir noch was zur Ordensflotte auf dem Plan stehen, ne?
Genau, das Herz der Flotte. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Butt-Up-Folge erwähnt. Die wunderschöne, oder ich find einfach den Namen einfach toll, ne? Der ist einfach, ich weiß nicht, ich fühle mich mit dem verbunden. Das Flaggschiff, nämlich der Karkaradons, heißt nämlich die Nikor. Und das Beste an den...
Sollen wir dich ab heute
gerne,
Nikor nennen?
Gerne. Vor allem, was ja das Besondere ist, das wissen natürlich alle Zuhörer, weil wenn ich Nikor sage, hört man ja raus, dass ich nicht mit C, sondern mit K geschrieben werde. Das ist ja eindeutig. Ganz genauso wie die Nikor, die wird nämlich auch mit K geschrieben. Exakt genau die gleiche Betonung, nur mit einem...
Heirate sie doch.
Genial.
Mit einer Null als O, das wäre noch besser.
Also auf jeden Fall dieses wunderschöne mit dem fantastischsten Namen des ganzen 40K-Universums. Die Nikor ist ein gigantisches modifiziertes Schlachtschiff beziehungsweise eine Schlachtbarke der Charybdis-Klasse aus der Zeit des großen Bruderkriegs. Und natürlich ist es auch als Flaggschiff und als flottenbasierter Orden der Sitz des Ordensmeisters Tyberos. Im Gegensatz zu anderen Schiffen der Kakarodons haben die das Interieur, die Inneneinrichtung äußerst schlicht gehalten, mit einem Minimum an Verzierungen und Trophäen. Das ist halt ein Sammelbecken, diese Nikor, als eigentlich ein fliegendes Museum. So könnte man sie sich beschreiben. Alle anderen Schiffe, genau, so rum war es. Die sind
alle anderen Schiffe schlicht. Nikor genau. Ziemlich ausgeschmückt.
So wie ich mich blumig hier um mich und meinen Verstand rede.
Also alles, Nikos Körper relativ schlicht. Dann Intimbereich viel Schmuck.
Viel Schmuck. Und eine Zierde an Schambewuchs, also beziehungsweise Muster werden
rein. Eine Zierde?
Ich pack's in die. Ja, nee, Leute, ich will das jetzt gar nicht.
Mit so kleinen eingeflochtenen Streuseln.
Das wird gerade echt kernig, Alter. So.
Ja, Mehrfamilienhäuser für Filzläuse, alles dabei.
Ich wollte nur darauf hinweisen, ich werde sie in die Shownotes packen, dann weiß jeder, was dann weiß jeder, worum es geht. Nein, also es ist einfach ein Sammelbecken aus 10.000 Jahren Geschichte des unentwegten Kriegs. Sei es jetzt
Sammelbecken.
Alles. Punkt.
Ja, und mehr zu Nikos Säbelbrand erfahrt ihr dann in den Shownotes.
Dümm.
Genau. Endlich werden wir mal einfach.
Ich wollte gerade sagen, der erste Beitrag, der dann rausgenommen wird. Ja. Und zwar sofort.
Das ist die Slideshow. Die Shownotes finden bei Spotify statt. Ich glaube, da guckt niemand, wohin die Links führen.
Oder wir ernten dadurch deutlich mehr
Zuhörer. Perverse Schaden. Dabei, ne? So. Essentieller Bestandteil.
Ich wollte mal ganz kurz einhaken.
Einfach Nils Part einfach weggelassen.
Genau.
Ich dachte mir, weil ich jetzt nochmal auf die Nico eingehe, mache ich kurz das noch und dann tun wir den Nico noch, den Nils hinten dran. Das passt ja.
Verpiss dich.
So. Also die Nikor, die ist halt, ne, wie schon gesagt, das ist ja ein schwerst modifizierter Charybdis-Klasse-Schlacht-Großkampfschiff. Und essentieller Bestandteil dieser Modifikation sind verbesserte Schubdüsen. Also es ist kein so riesiges Schiff, also bei weitem nicht das größte in der Flotte, aber halt eines der fiesesten. Das ist nämlich relativ flott, hat dazu ein riesiges Plasmageschütz. Und die sich normalerweise im Bug befindlichen Hangars, die sind entfernt worden oder zumindest wirklich, wirklich stark verkleinert. Und stattdessen besitzt die Nikor einen ziemlich krassen, arkanen, alten Teleportationsmechanismus, der in der Lage ist, Truppverbände in Kompaniestärke zu teleportieren. Also das muss man sich jetzt mal wieder einfach nur vorstellen. Ne? Wenn du denkst an nichts Böses und auf einmal stellen sich bei dir so die Ärmchen auf. Es wird die Ärmchen.
Stellen sich die Ärmchen auf.
Die Haare auf den Ärmchen, die Härchen auf den Armen. So, stellen sich auf, es wird kalt um dich rum, blaue Blitze, zack, stehen da 100 Kakarodons. Schrecklich. Und du hörst nur... zeitgleich haben die halt auch einen richtig guten Innenarchitekten, denn die Brücke der Nikor gleicht im Inneren einem Korallenriff, ne? Richtig schön. Überall stehen halt irgendwelche Anemonen und Meeresfische.
Kleine Clownsfische tun darum.
Ja, genau. Ich habe auch die ganze Zeit Herochen im Kopf.
Und so ein kleiner Krebs, der Sebastian heißt.
Wer weiß, vielleicht ist nämlich, hinter dem Korallenthron, ja, auf dem Tiberos so sitzt, ist nämlich noch in der hinteren Hälfte der Kommandobrücke ein riesiges Aquarium, in dem eine nicht erkennbare Meereskreatur schwimmt. Vielleicht ist es Ariel. Man weiß
es. Es ist bestimmt Ariel.
So, oder so ein Kleinstableger von Seeungeheuern, die auf dem Planeten der Iron Snakes rumtouren.
Ah ja, stimmt.
Das ist ja super. Wenn alle Stricke reißen, lass die Seeschlange frei.
Was ich mal bei Lorehammer gehört habe, in deren Carcharodons-Folge, was ich richtig bescheuert finde, man erinnert sich vielleicht an das richtig bescheuerte Gimmick der World Eaters, nämlich die Ursus-Klauen. Das sind doch diese riesigen Klauen an Ketten, die sie durchs All schießen und damit andere Raumschiffe festhalten. Mhm. Sowas haben die Carcharodons nämlich auch. Und das sind so massive Harpunen, die sozusagen durch die Raumschiffhülle von anderen Raumschiffen schießen und sie die dadurch festhalten.
Wie so Walfänger.
Das ist, ich lese hier gerade nach, dass die werden auch Ursus-Klauen genannt. Das ist ein Relikt, was die mal irgendwo geborgen haben von den World Eaters. Die benutzen sowas also auch. Und das, ey, das finde ich schon bei den World Eaters sowas von mega bescheuert, weil man muss sich mal überlegen, diese Distanzen, die zwischen diesen Raumschiffen stattfinden, ne? Wir reden hier über Tausende von Kilometern. Was ist denn das für eine Seilwinde mit dieser Kette dran? Also, ich will jetzt hier nicht über Realismus und warum wir 40k reden, aber das ist schon richtig bekloppt.
Ja. Bei den Titanen bzw. Warhounds, die World Eater unterstützen, da gibt es halt nämlich den ein oder anderen, die Legio, die halt so als Warhound-Rudel mit solchen großen Klauen halt ganze Titanen, größere Titanen zu Fall bringen. Da macht es noch von der Entfernung her deutlich mehr
Sinn. Ja, da reden wir ja von Metern.
Ja, richtig. So.
Ja. Aber ich höre gerade Geist der Rachsus,
Geist der Ursus.
Geist der Rachsucht und Ursus, Bursus. Und da ist halt gerade so ein fettes Raumgefecht. Und da geht's halt gerade darum, Abstände. Ne? Und die beschießen sich jetzt noch mit so Laserkanonen auf kürzeste Reichweite im Rahmen von, und da sind, reden wir immer noch von Kilometern.
Ja, eben. Also das ist bei Siege of Terror auch
hunderte
so,
Kilometer.
Die Geist der Rache sich dann zurückzieht. Spoilerwarnung. Ich glaube, man weiß, dass die Geisterrachsucht in 40k noch existiert, oder? Und da geht's auch drum, die sind schon richtig nah dran. Es sind nur noch 6000 Kilometer. Also.
Schieß die Harpune ab.
Es sind nur noch 6000 Kilometer.
Schieß die Harpune ab, auf jeden Fall. Und der Praktikant rollt die nachher wieder ein.
Natürlich. Kannst du schon am Fenster winken sehen bei 6000 Kilometer.
Also es ist schon so vom Thematischen her, finde ich es bei den World Eaters auch irgendwie cool, die so anzuschießen mit so einem Ding. Das machen sie ja mit so einer Eldar-Flotte da in dem einen Roman, mit diesen Ursus-Klauen und die dann so ultra langsam an sich ranziehen sozusagen. Das finde ich schon irgendwie vom Spannungsbogen schon ganz cool, aber es ist halt schon richtig bescheuert, ne?
Ja,
diese Raumschiffe sind zwar groß, aber wo haben die diese Ketten und was sind das bitte für Ketten?
Also wenn die von so einem Transportstrahl erfasst werden und dann so rangezogen werden oder irgendwie sowas, ist noch eine Sache, aber mit diesen dicken Ketten und sowas, da fehlt nur noch, dass dann gerade die World Eaters irgendwie außer Raumschiff-Luke irgendwie raushängen, irgendwie keine Ahnung, Messer zwischen den Zähnen und irgendwie da den Orlok machen. Nicht,
dass sie längst hangeln, ne?
Hm? Ja, genau.
Diese Kokomora von Vajana.
Ja, oder
Kokosnusspiraten.
Genau, oder wo ich direkt daran denken musste, die Piraten aus Asterix und Obelix, weißt du, weil die so total schwer behämmert auf ihrem Schiff da rumtouren.
Asterix und Obelix habe ich nie so richtig geguckt.
Ja, da gibt's ja diese total bescheuerten Piraten und die auch. Sind auch genau so Messer zwischen die Zähne und dann hier von wegen, wir machen euch platt und so und jetzt geht's auf den Kopf und keine
Ahnung. Aber so in der Regel, so stelle ich mir die Carcharodons schon vor. Habt ihr eigentlich erwähnt, dass die während Gefechten nie sprechen? Die Gefechte von denen werden immer in absoluter Stille geführt?
Da wird sogar das
ist ja unangenehm.
Oder nur
das
noch
ist ja so.
Wir machen es den Feinden richtig schwer, indem wir unsere eigene Kommunikation ausschalten.
Wow. Die Idioten.
Tja, Kyle Barrows, du hast einfach die besten Ideen. Ja, komm, reib mich mit Fischöl ein.
Alles nur noch über Handzeichen. Das ist dann wie bei Tauchern, die sich dann unter Wasser einfach dann halt, ne, hier so Zeichen geben. Und wenn dann irgendwie alles wird um die herum zerschossen und zerballert und Bomben explodieren und sowas und keiner weiß, was der andere macht, weil niemand schnallt im Eifer des Gefechts, aber hey, ist cool.
Die Leute von der Fish and Chips Ranch nennen mich Rollmops.
Nenn mich Rollmops. Oh, aua.
Schießt die Ketten.
Wäre doch geil, wenn die Droppods von denen so wie so Sardinenbüchsen wären.
Ach du Scheiße.
Ein Hammer. Die musst du oben genau, aufrollen. Genau,
schlagen im Boden ein und rollen dann erstmal auf.
Für Leute, die ihren Kakerodons Haiflossen auf die Rüstung kleben, wäre das vielleicht mal eine Idee. Für eine
Sind die dann auch in Eigensaft eingelegt oder mehr in so einer Tomaten-Kräutersoße, wenn die da rauskommen?
Nee, ist so eine
immer
Tomaten-Kräutersoße.
Immer
in Rabenkacke.
Ah, okay. Wir purzeln die schmierigen Gesellen da raus.
Das ist ja widerlich. Die wundern sich, warum die Ashen Claws sie nicht mit Respekt behandeln.
Verstehe ich gar nicht.
Ja. Du hast die einen da so ölig glänzend, rutschen die ganze Zeit aus und die anderen einfach komplett so überall so weiß
flatschen. Jeder, der keinen Helm aufhat, übergibt sich einfach permanent.
Oh mein Gott, ich habe mir schon wieder meinen Helm gekotzt.
Oder die Ashen Claws können sie deswegen halt nicht ernst nehmen, weil halt auf diesen ölig glänzenden Rüstungen überall diese Federn kleben.
Mm. Oh, eklig. Ja. Vogelkacke und Fischöl, das sind
betörende
Gerüche. Nur die Schrottpresse aus Star Wars war schlimmer.
Weiß ich nicht.
Gut, du hast hier noch einen grünen Text, jetzt, den musst du noch vorlesen.
Ich habe noch einen grünen Tee, den will ich immer trinken
zum Ende
hier. Und zwar
bis zum Badakrieg sind die Karachodons.
Die Karachodons ein rein flottenbasierter Orden.
Ja, lies mal vor.
Hast du doch gerade schon.
Nee, mach mal bitte
richtig. Du warst gerade voll im Fluss, Andy.
Mach mal bitte richtig. André ist
mir die Ketten
angelegt. Gerade lesen gelernt.
Also, genau, die Ordensflotte. Gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Bis zum Badab-Krieg sind die Karachodons ein rein flottenbasierter Orden. Der Name Nomad Predation Fleet? Spricht man das aus? Ja, ne? Predation Fleet. Wie sie ihre Flotte nennen, besteht aus einer Unzahl kleinerer bis mittlerer Kriegsschiffe unterschiedlichster Art und Alters. Die meisten Schiffe sind schwer modifiziert und teils sehr alt. Schlachtbarken findet man nur bei der ersten und zweiten Kompanie. Alle weiteren Großkampfschiffe werden zum Schutz des nicht militärischen Teils der Flotte eingesetzt. Dieser beinhaltet neben Sklaven und Agrarfrachtern auch ein Schmiedeschiff, eine absolute Notwendigkeit für die Instandhaltung von Flotten, die jenseits der Grenzen des Imperiums operieren.
Jawollo. Fand ich gut. Hab auch
ein bisschen dabei mit Fischöl eingerieben fürs Feeling halt, ne?
Passt schon. Ja.
Ich hab's quasi durch den Kopfhörer gerochen.
Ja.
Meine obere Hälfte hat Gänsehaut, die untere ist mit Fisch.
Boah. Ich bin mal gespannt, ob ich den Gestank hier rauskriege, Dennis. Du pennst ja nächste Woche bei mir.
Oh, richtig schön rein in die Kiemen.
Ja, bis dahin. Die Kiemen, Alter. Ja, bis dahin
hat es abgetragen. Ich leg noch mal nach, keine Sorge.
Boah. Oh, schön die Kräuterremoulade auf den Fischrahmen. Oh.
Schön. Ja, da wir ja schon zu ziemlich fortgeschrittener Zeit sind, machen wir die nennenswerten Kampagnen und Schlachten mal, weil wir die Ausformen.
Wir bringen einfach nächstes Mal eine Doppelfolge raus, also dann am 10. und da schmeißen wir vor der Bad-Up-Auskupplung schmeißen wir nochmal die Schlachten der Kakerodons als Einzelfolge mit rein, würde ich sagen.
Umso später die Stunde, desto lustiger die Runde.
Ist so.
Man merkt es.
Jo. Der Weißwein tut sein Übriges.
Ja, ist kurz vor Auswurf. Kurz vor Auswurf, sag ich dir.
Wollen wir zur Playlist kommen?
Machen wir.
Hallo.
Ich würde einmal von Django Reinhardt.
Oh, schön.
Django Reinhardt.
Oh. Ich hätte ganz gerne von. Ich glaube, der gute Herr wollte eigentlich ein anderes Gewerbe als in die Musikbranche.
Sehe?
Django Reinhardt.
Aber ich glaube, das hat sein Bruder.
Hätte ich gerne.
Ah, oh, Mist! Warte, jetzt muss ich mir ganz schön was anderes. Ich wollte mir
verdammt.
Aber dann, warte mal.
Ich kann auch was anderes nehmen. Wollen wir für dich Beyond the Sea raufschmeißen?
Nee, mach Django Reinhardt, ist super. Ich hätte nicht Django Reinhardt genommen, von daher mega. Ich liebe Django
Reinhardt. Ja, dann ziehe ich mal weiter. Von The Aquabats. Aquabats.
Cool, da hat Travis Barker mal gespielt.
The Shark Fighter.
Ja, da hat Travis Barker tatsächlich an den Drums ausgeholfen und so hat er die Jungs von Blink-182 kennengelernt und so ist der bei Blink-182 gelandet, weil das auf der Tour war, wo hier, wie heißt er noch, der Original-Drummer von Blink-182?
Ja.
Komme ich bestimmt gleich drauf.
Boah, keine Ahnung.
Nee, keine Ahnung, wusste ich nicht.
Der ist da ausgestiegen, weil der gesagt hat, er will was Solides machen und dann ist Travis Barker eingestiegen und wer von den beiden heute Multimillionär ist und wer nicht,
erfahren Sie
in einer anderen
Folge. Ich will mitraten.
Scott Rayner hieß der, genau. Grabowski,
ja. Musik? Musik. Unter dem Meer aus dem Ariel-Soundtrack.
Oh.
Voll. Ich wollte erst Nuclear Savior von Midnight nehmen, weil die Karkaradons sind ja auch so rettermäßig unterwegs. Auf ihre eigene Art und Weise. Wenn ich zwei nehmen kann, dann würde ich ihn auch sogar nehmen, auf jeden Fall, weil das echt ein Knaller ist. Aber ohne Scheiß.
Willst du das Original unten im Meer von Ron Williams nehmen oder willst du unten im Meer von Simone Sommerland und die Kita-Stars nehmen? Und die Kita-Frösche.
Nee. Ich
nehme Simone Sommerland, Carsten Glück und die Kita-Frösche.
Ich nehme das Original.
Wobei, Ron Williams ist nicht das Original, ne? Das ist in der Neuvertonung.
Aha. Kommen hier die Disney Trivia Facts. Wusstet ihr, dass Rapunzel und Flynn Rider bei der Krönung von Elsa anwesend sind?
Aha. Ach, sag nicht sowas.
Geil. Das bedeutet,
Warum sagt er denn sowas?
Wir haben eine Chronologie in den Disney-Filmen.
Verwitzbild.
Ich finde auch Rapunzel
richtig, auch richtig stark. Finde ich auch richtig gut, den Film. Lieben meine Töchter auch, beziehungsweise die Große, die Kleine guckt dann noch hier, aber. Ja. Ja, Dennis, hast du auch was für uns?
Boah, ja, da ich jetzt gerade mit Beyond the Sea komplett raus bin und die ich hätte gern, da ja hier der eine Typ da, der Vergessene ist, hätte ich gern von Michael McDonald I Keep Forgetting.
Sehr schön. Ich hätte noch einen anderen, der zu den Carrarodons passt, aber
welchen?
Den mache ich dann, glaube ich, bei der Planetenfolge. Ach, ja, fällt mir nichts mehr ein. Das ist doof.
Wollen wir nicht.
Gut.
Wer ist was von The Sharks gewesen?
Nee. Von Carrajo. Es gibt eine Hamburger Band, die heißt Carrajo.
Ah. Voll Carrajo.
Ja, aber es gibt eine Band, die heißt Carrajo. Das sind so Typen, die alle so blonde Perücken aufhaben und Schnauzbärte und mal ganz witzige Musik. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Vor Jahren mal live gesehen, fand ich ganz witzig.
Carrajo klingt wie eine Kölsche Karnevalsband.
So was sagen die immer. Carrajo! Das war doch mal schön. Machen wir als nächstes die Schlachten und dann kommt wieder BMK-Content und dann kommt bestimmt irgendwann Planeten 2, oder?
Jawollo.
Auf jeden Fall.
Ja, und zwischendurch wird noch mein nächstes Kind geboren. Also gucken, ob ich noch dabei bin. Ne?
Ja, dann würde ich sagen, morgen um selbe Uhrzeit machen wir die nächste Folge.
Kinder sind gut.
Ja, wir müssen ein bisschen Content vorbereiten.
Wir müssen jetzt reinhauen.
Ich glaube, die nächste Folge nehmen wir aber tatsächlich auch während der Taktika irgendwie mal auf, ne? Wenn wir schon mal alle zusammenkommen, so frisch. Ich habe uns auch eine Wohnung angemietet auf St. Pauli, wo wir das ganz entspannt machen können.
Angemietet. Wow, cool. Der feine Herr.
Ja, kenne ich nichts.
Ein paar Stunden.
Da werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ey. Schön hier, Hotel Alt-Hamburg. Lecker.
Aber in Lilien.
Was ist mit dem Rosenhof Lilienhof, oder wie hieß der?
Lilienhof oder was? Ja, wie gesagt, wenn das hier rauskommt, ist die Taktika schon vorbei und sie war wahrscheinlich fantastisch. Ich wünsche euch was.
Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das war super.
Ja, war super geil. So, haut rein.
Danke jetzt schon mal für die Plätze.
Die waren am besten.
Tschüss.
Ciao.
Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert.
der wahre Maestro.
Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys. Gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns entweder eine Spende über paypal@magabotato.de zukommen lasst oder uns auf www.patreon.com/magabotato abonniert. Weiterhin freuen wir uns auch immer über gespendete Stunden für Auphonic. Den Button hierfür findet ihr auf unserer Website www.magabotato.de. Vielen Dank fürs Hören und bis bald!